Ich muss noch einmal ganz kurz telefonieren. Warte.
Ja, Tim, ich bin's.
Ich sitze gerade in der Kammer und mache gerade einen Podcast.
Ja, okay, nee, das passt ja gerade, weil es geht genau um den Podcast.
Ja.
Und
das weiß ich ja noch nicht. Wir fangen ja gerade an.
Tim, hörst du mir überhaupt zu?
Deshalb konnte ich auch noch mal ins Telefon gehen.
Ja, das ist gut. Dann hör mir einmal zu.
Ja.
Es geht darum, wie du in der letzten Sendung mit Sebastian umgegangen bist. Das war überhaupt nicht gut. Die Leute haben es überhaupt nicht gefeiert. Das ist eher asozial gewesen, meinten die. Asozialer als sonst. Du bist ja eh asozial. Und die Podcast...
Haben wir was ganz Dringendes?
Ja, die Podcast-Gewerkschaft hat angerufen. Und die würden dich als Arbeitgeber sozusagen verklagen, wenn du weiterhin so mit deinen Co-Kommentatoren...
Wir haben schon Aufnahme.
Ja, dann ist es ja gut, dass du das jetzt weißt.
Ja, aber ich liebe dich auch.
Ja,
tschüss.
Du sollst dich einmal zusammenreißen diesmal, okay? Ciao.
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Mälzer und Sebastian Merget.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Ich habe übrigens gestern eine SMS bekommen von unserem sehr nahestehenden Kollegen, der mich fragte, wie sehr ich von dir genervt bin.
Ein Kollege?
Ja.
Welcher?
Macht das den Eindruck, dass ich genervt bin von Sebastian?
Ach, während des Podcasts?
Ja.
Ja, sind auch ein paar Feedbacks gekommen.
Macht es den einen? Das ist aber echt nur, wenn du deinen Scheißhumor anbringst.
Du, mich stört's nicht.
Nee.
Und ich werde den Scheißhumor ja auch weiter. Aber
ich
hier,
weiß.
Pass auf. Ich habe nämlich hier.
So, von wegen so, habe so 3-Fragen-Katalog bekommen. Frage 1. Wie sehr bist du eigentlich genervt von Sebastian?
Aber wer fragt das?
Sag ich dir nicht.
Wie? Aber du sagst, kenne ich auch.
Ja, das haben wir
auch. Hier. Super schade, dass Sebastian in diesem Podcast nicht einer seiner Themen vorschlagen durfte und von Tim so abgeschmettert wurde. Die Trauer in Sebastians Stimme konnte man durchs Mikro hören.
Oh, Mann.
So ein paar in die Richtung.
Ich werde darauf achten in Zukunft.
Mich stört's nicht.
Wir auch. Man beißt ja auch nicht in die Hand, die einen füttert. Das tut man nicht.
So sieht das nämlich aus. Oder und vor allem nicht in die Hand, die man gerne hat.
Oder auch, das ist auch noch schöner. Okay. Wen haben wir denn heute?
Weißt du, spätestens eine Viertelstunde oder so kriegst du das mit.
Was wir noch nicht geschafft haben, finde ich, ich beobachte das nur in der Presse, diesen Spannungsbogen von The Masked. Wie sagt man denn? Maskiert.
Ach so.
Von dieser Sing-Sang-Sendung.
Und wie willst du den Spannungsbogen, also...
Weißt du, dass die Leute mehr mitfiebern am Anfang?
Wer der Gast sein könnte.
Ja, wer der Gast sein könnte.
Ja.
Wir brauchen sehr lange auf den Hinweis, dass... Streu das doch mal in Zukunft so zwischendurch mal ein.
Ach so.
So, dass wir das dann nicht immer nur so abhaken müssen, so... 3 Fragen, ja, und meistens weiß es ja doch, wer es ist.
Ja.
Da bin ich ja brillant.
Weißt du, woher der Titel Smells Like Teen Spirit, also warum er so heißt, wie er heißt?
Ja, ich habe mal die Geschichte gehört, es muss ein sehr primitives Jugenddeo geben, auf dem Level von, wie heißt denn das in Deutschland, nicht 8x4, da gab es früher so ein Fenjala, da hat wirklich jedes 16-jährige Mädchen auf dem Land nachgerochen.
Oder dieses Angel Parfum.
Irgendwie so ein, es gibt ja so eine billige Variante, so ein was einfach eher wie Kleister ist. Aber ich glaube, sowas in der Richtung.
Ja, tatsächlich.
Und das hieß Teen Spirit, glaube ich.
Ja, das hieß Teen Spirit und irgendwie stand auf der Tapete im Aufnahmeraum, Kurt Smells Like Teen Spirit, weil er zu irgendeiner Aufnahme kam von einer Ollen, die wohl diesen Duft drauf hatte.
Oh,
so ist die Geschichte. Aber das ist ja klar, du als Nirvana-Fan.
Ich bin kein Fan. Ich bin eigentlich Fan von gar nichts. Fällt mir mal auf. Bist du Fan von was?
Fan? Ja.
Wovon?
Boris Becker, schon immer gewesen. Der kann auch machen, was er wollte.
Wie definiert man das Wort Fan?
Idol. Ein richtiges Idol. Für den bin ich nachts aufgestanden, habe Australian Open gesehen. Ich kenne alle Spieler, die auf RTL von Gerd Schimpanski moderiert
also
und kommentiert wurden.
Wir reden
wurden.
Von Boris Becker, dem Tennisspieler. Tennisgott,
ja.
Gut. Aber wenn er sich jetzt so außerhalb des Tennisplatzes irgendwie mal zu Themen geäußert hat oder benommen hat oder bewegt hat, auch ein Fan?
Ich glaube, dass das macht Fan und Idol haben aus, dass man selbst darüber sowas von ihm weg, weil ich ihn wirklich nur dafür liebe, was seine Profession ist und das ist Tennis.
Glaubst du, ich mag den?
Du? Ich glaube schon.
Ich liebe den. Ich finde den so, also wirklich, ich finde, der ist einfach, ich mag den. Der ist also, wenn es einen Hero gibt, der menschlich ist, dann Boris Becker.
Nee, auch.
Der hat wirklich jedes Fettnäpfchen mitgenommen, was man irgendwie nur noch mitnehmen konnte, irgendwie seine Art und Weise. Aber ich glaube einfach nicht, dass Boris Becker ein böser Mensch ist. Ich glaube einfach, dass er ein Bums guter Mensch ist.
100%.
Das mag die eine oder andere aus Beziehungen vielleicht inzwischen anders sehen oder so, aber ich glaube, er ist kein schlechter Kerl.
100%ig nicht. Ich glaube auch einfach, dass er immer aus dem Herzen rausgehandelt hat. Hm. Und irgendwie mit seiner zur Verfügung stehenden Vorstellungskraft, wie weit tragend das eine oder andere außerhalb des Tennisplatzes hätte sein können. Wie lange stehst du, also wenn du dir Rezepte ausdenkst, neue,
ja,
machst du das jeden Tag oder kommt das irgendwann einfach so?
Momentan habe ich eine sehr kreative Phase. Ich hatte jetzt vor ein paar Wochen wirklich so eine Phase, wo ich da war ich eher kulinarisch verkleistert. Da habe ich auch nicht das, die Qualität abrufen können, die ich von mir so gewohnt bin. Und ich halte mich ja wirklich für einen brillanten Koch. Da musste ich aber selbstkritisch eingestehen, dass da das nicht alles Gold ist, was ich für Platin verkaufe. Und aber momentan bin ich brillant. Brillant. Ich bin jetzt gerade, kurz vorher, ich wäre fast zu spät gekommen, weil ich war unten am Fischmarkt und bin auf der Suche nach einer Badewanne. Und
ja, na klar, dann gehe ich
da, Fischmarkt. Da gehen wir auf Fischmarkt, da gibt es ja so ein Designhaus, da wo ja, man auch so schicke Sachen kaufen
ja,
kann.
Weiß,
ne?
Ja, ich suche
eine besondere Badewanne. Ja. Und habe einen kurzen Zwischenstopp beim Fischhändler meines Vertrauens gemacht und habe mir gerade zwei japanische Doraden geholt, ein bisschen Hummerpressfleisch und ein paar Karkassen, weil ich eigentlich jetzt direkt in die Küche wollte, ein bisschen rumexperimentieren. Und dann habe ich ja die SMS gekriegt, 13 Uhr Podcast. Und jetzt sitze ich hier und der Fisch wartet auf mich und ich werde nachher wieder kreativ am Herd werkeln. Und es gibt Momente, wo ich kreativ in Sekunden bin, wo ich einfach das Produkt sehe, einen Geschmack auf der Zunge habe und ich dann dahin arbeite und dann ist das wirklich grandios. Und dann gibt es manchmal so Dinge, wo ich denke, Mensch, da hatte ich eine Idee, dann mache ich mich ans Werk und dann packe ich was auf den Teller und denke, wo ist es stehen, also irgendwo ist es hängen geblieben.
Sprichst du Japanisch?
Oishi Oishi kann ich, Superashi und
ja, nur, dass die Doraden nicht verstehen nachher.
Hä?
Nur, dass die Doraden dich nachher verstehen.
Ja, gut, ich verkaufe es an deutsche Gäste.
Nicht nee, ach, ich dachte, du redest mit denen nochmal vorher.
Hm?
Ich dachte, du redest mit denen vielleicht vorher.
Mit wem?
Mal. Mit den Doraden.
Das ist schon, es hat seinen Grund, warum du so wenig Redeanteil hast. Also, das war nicht witzig jetzt.
3 bis 4 Stunden täglich. Hm. Ist das viel, sich mit neuen Rezepten zu beschäftigen, würdest du sagen? Jeden Tag?
3 bis 4 Stunden am Tag sich mit Ritz. Ja, also es gibt halt Leute, die haben einfach auch länger fürs Alphabet gebraucht. Also entweder ist es viel und besonders intensiv oder halt besonders extrem langsam und lernbehindert.
Der oder die heute kommt, macht das nämlich täglich seit Jahren 3 bis 4 Stunden.
Sagen wir es mal so, wenn ich Wimbledon mal gewinnen will, dann müsste ich 27 Stunden am Tag trainieren, um da irgendwie mal hinzukommen. Vielleicht ist und es gibt Leute, die stellen sich auf den Tennisplatz und können es einfach. Ja. Ich bin gehört zu den Leuten, ich kann es einfach. Mir fällt das ja nicht schon was. Ich muss mich damit nicht beschäftigen. Ich bin ein guter Kopf. Ist so. Was soll ich dann sagen?
Nein, du hast recht.
Jeder hat seine Talente. Ich muss mich da nicht anstrengen. Oder ich bin zu früh zufrieden. Kann ja auch sein.
Ja, aber unterm Strich ist 3 bis 4 Stunden schon passioniert.
Ja, da wage ich auch mal zu bezweifeln. Also 3 bis 4 Stunden in einem kreativen Prozess zu sein, um Lebens... Also vielleicht ist es eine philosophische Herangehensweise. Ich bin ja der Meinung, es gibt nichts, was nicht miteinander kombiniert werden kann. Frage ist immer nur, in welcher Intensität. Also wie stark bringst du bestimmte Aromen in die Harmonie oder wie sehr lässt du sie einen Kampf auf dem Teller ausfechten, bis ob dass man dann eventuell auch als schmackhaft empfindet. Wenn du so ein Perfektionist bist, der wirklich in sphärischen Geschmacksnoten denkt und sich bewegt, dann macht 3 bis 4 Stunden schon Sinn. Wobei ich mich frage, 3 bis 4 Stunden?
Na, von nichts kommt nichts. Der ist Aufsteiger des Jahres 2008 gewesen, vom Feinschmecker ausgezeichnet. Das ist schon eine Auszeichnung bei euch in der Branche, oder?
Ach, wir reden vom Gast?
Mhm.
Ah.
Du hast doch eben gesagt, ja, du sollst ein bisschen spannender machen.
Aufsteiger 2008, also schon älteren Semesters, dann wird er inzwischen auch irgendwann mal Koch des Jahres gewesen sein und Stern wird er auch sich
Entdeckung arbeiten. Des Jahres von der FAZ 2009.
2009, da habe ich angefangen mit der Bullerei, parallel. Wüsste ich nicht. Also 2009? Nee.
Apropos Bullerei.
Finde ich, ja.
Kam hier was.
Happy Birthday übrigens, ne? 10 Jahre Bullerei. Genau. Wir feiern übrigens exzessiv am 4.8. Sind alle, ist ein offenes Fest.
Kann jeder kommen, aus der Republik und aus der Dachregion.
auch für Leute, die es hören, die uns kennen, es gibt keine schriftliche Einladung, sondern der 4.8. werden wir bei uns erstmal vorne auf dem Platz bei gutem Wetter ein ganz tolles Projekt machen mit Sammy Deluxe, Deluxe Kids. Irgendwie werden viel Jugendlichen Hip-Hop, Spraykunst, also Graffitis, ähnliche Sachen, Tanztheater aufführen. Dazu gibt es natürlich lecker gegrilltes Würstchen und Getränke. Und abends lassen wir es amtlich rocken. Also das da.
Am Heiligen Sonntag zum 10-Jährigen.
Ist zum 10-Jährigen. Und da wird's, das wird wirklich, wir sind ja bekannt für unsere, nicht bekannt, für unsere Geheimkonzerte. Aha. Wo wir immer uns nahestehende Kollegen einladen, die dann für Speis und Trank sozusagen ihre Sangeskunst frönen und uns immer wieder aufs Neue begeistern. Und ich weiß nicht, ob es gerade ein Fehler ist, das jetzt zu sagen, aber es wird fett. Es wird geil. Es wird, es ist Hammer.
Ich freue mich. 10 Jahre ist schon geil.
Ja, und wir, wie gesagt, wir sind ja echt entspannt, ne? Wir nehmen auch nur einen kleinen, eine kleine Aufwandsentschädigung für die Getränke, weil wir geben natürlich auch was zurück. Und nur damit, um ein bisschen das unkontrollierte Saufen im Griff zu haben. Und es wird ein fröhliches Fest. Also derjenige, der vorbeikommen möchte oder diejenige, sollte vielleicht versuchen, entweder mit Gleitzeit am Montag einzustarten oder respektive sich einen halben Urlaubstag nehmen.
Also unbezahlte Werbung an der Stelle. Ich kann den Zuhörern wirklich nur empfehlen, sich die Bulette runterzuladen im Internet.
Kann man die runterladen?
Ja, die ist als PDF runterladbar.
Was ist ein PDF? Ein
PDF ist ein schreibgeschütztes Dokument, solange du es nicht entschützt.
Ein Brief im Umschlag sozusagen.
Ja. Zum Ausdrucken oder auch zum am Rechner lesen. Und da habt ihr euch ja wirklich richtig viel Mühe gegeben.
Wahnsinn, ne?
Also für die, die es nicht wissen, das ist eine Zeitschrift, die 10 Jahre...
Das ist ein Fanzine. Ein Fanzine ist das.
Hast du das gelernt?
Nee, aber das war die Grundidee. Als man nach 10 Jahren... Wir haben so viele unfassbare Geschichten in der Bollerei erlebt. Also viele, die uns immer noch Tränen lachen lassen, irgendwie viele, die uns aber auch einfach nur Tränen lassen. Also wir haben so unfassbar tolle Mitarbeiter gehabt, Geschichten, Aufbauten, Momente. Wir haben die Bollerei, wir haben die Brüllerei, wir haben die Weihnachtsleserei, wir hatten die Pullerei, wir hatten
die Bolzerei,
wir hatten tolle Feste mit unseren Gästen, wir haben diese Geheimkonzerte. Irgendwie sind wir viel mehr als ein Restaurant und wir sind damit relativ leise. Wir machen da wenig mit in der Außendarstellung, aber so rückblickend auf 10 Jahre Bullerei, was in der Gastronomie-Szene, glaube ich, auch echt schon Statement ist, gerade mit der Präsenz, die wir auch gezeigt haben und mit den wirklich unfassbar tollen Charakteren, die es dort zu entdecken gibt in Form der Mitarbeiter, dich unter anderem ja auch teilweise.
Unartig auf Instagram hat geschrieben, hallo, erstmal ein Lob an den Podcast, der ist nämlich super, jetzt geht's weiter. Das erstmals habe ich meinen Freund zu einem Geburtstag in die Bullerei eingeladen und das als Hamburger und die Bullerei gibt es schon seit 10 Jahren. Man kann sagen, der Podcast hat mich dazu inspiriert und wir haben es nicht bereut. Ich hoffe, dass Tim seine Serviceleute gut bezahlt. Die machen nämlich einen grandiosen Job. Jetzt die Frage, könnt ihr nochmal Empfehlungen bei Gelegenheit aussprechen, die mich auch genau dort abholen, wo es die Bullerei nämlich mit Bravour macht? Es war so ein schöner Abend. Liebe Grüße.
Das ist ein Gänsehaut. Also wirklich, das ist genau das, was diesen Laden ausmacht. Es ist wir haben eine schöne Location, also einen guten Standort. Wir haben ein glaube ich, oder zwei sehr enthusiastische Unternehmer, die Gastronomie mit Herz und Blut wirklich betreiben und wir haben vor allen Dingen unfassbar gutes Personal. Da könnte ich jetzt an der Stelle mal einen kleinen Aufruf starten. Wir suchen gerade wieder, wir haben eine kleine Umstrukturierung in allen Bereichen, also wenn jemand das hört und einfach Gastronomie liebt und Lust hat und keine Angst hat, auch zu lernen und sich zu verbessern, nach oben hin zu bewegen und das mit einer Intensität zu betreiben, dann ist er hiermit herzlich gerne aufgefordert, sich bei uns zu bewerben, sei es Empfang, sei es im Service, sei es mit Getränkekunst an der Bar, in der Küche natürlich, da sucht man immer wieder Leute. Ich habe gerade gestern ein schönes Gespräch mit einer Aushilfe geführt, die eigentlich mit Gastronomie aufhören wollte. Mhm. Die fängt jetzt mit dem Studium an im Tourismus und die hat die letzten Jahre in der Systemgastronomie gearbeitet und hat da so ein bisschen die Freude an dem Job verloren und ist jetzt, glaube ich, das dritte Mal bei uns gewesen zur Aushilfe und hat gestern, haben wir uns kurz unterhalten und dann sagte sie, ach, irgendwie weiß sie jetzt gar nicht mehr, ob das noch so die richtige Entscheidung ist, weil sie jetzt wieder Freude dran hat. Es gibt natürlich bei uns auch mal graue Tage und regnerische Tage, wo dann mal alles auf den Sack geht und wo es eben nicht himmelhoch jauchzend ist, Aber grundsätzlich liebe ich die Bullerei für das, was sie ist und vor allen Dingen für das, wie sie ist. Mhm. Und ich glaube wirklich, für Menschen, die Spaß an der Gastro haben oder generell am professionellen Gast geben, ist das ein sehr, sehr schöner Ort.
Ich kann es nur unterstreichen und kann auch an der Stelle ja mal sagen, ich kann da einen Proof geben. Das Tolle ist ja, dass jeder eingeladen ist, weit über den Tellerrand seiner eigentlichen Arbeit dort hinauszuschauen, ja. Und zu sagen, ich würde gerne dies machen oder ich hätte hierauf Bock oder also das kann ich ja nun wirklich bestätigen.
Da gibt es auch mal Nein, weil ich die Idee vielleicht in dem Moment nicht verstehe oder weil sie vielleicht zu teuer ist
oder weil die Zeit noch nicht reif ist.
Aber grundsätzlich sind wir, glaube ich, ein sehr modernes, ein sehr kreatives Unternehmen, obwohl wir nicht modern und nicht kreativ sind. Wir sind Gastro. Wir vergessen den Gast niemals. Das schaffen wir zum Großteil, sie abzuholen. Gibt hin und wieder natürlich auch den einen oder anderen enttäuschten Moment. Das tut mir dann auch wirklich immer nach wie vor, nach 10 Jahren, stumpf ich da nicht ab. Ich kriege immer so eine Auswertung aller Bewertungen in den ganzen Portalen, damit wir gucken können, gibt es bei uns eine Tendenz zu beobachten. Jetzt die letzten 2 Wochen waren durchweg positiv. Davor hatten wir aber auch mal eine Woche, wo es dann auch mal so jemanden gab, hatten wir auch so 2-3-40%ige Bewertungen, wo ich dann auch dann gucke, was ist es? Worauf reagieren die? Sind wir nicht wach genug? Ist es das Wetter? Haben wir vielleicht eine bestimmte Jahreszeit oder haben wir eine bestimmte Messe gehabt? Erstmal, um die äußerlichen Faktoren auszugrenzen. Und dann lese ich wirklich sehr, sehr intensiv mir die Beschwerden durch. Mhm. Und es geht eigentlich keine spurlos an uns vorbei. Es ist nicht so, dass wir ein extrem ausgeprägtes Beschwerdemanagement haben, dass wir immer sagen, ja, wir schreiben jeden gleichen Brief und schicken ein Entschuldigungspaketchen. Was ich aber auch sicher sagen kann, dass jede Reklamation, jede Beschwerde, die an uns schriftlich in einem angemessenen Rahmen zugetragen wird, auch wirklich behandelt wird, auch thematisiert wird.
Das können wir auch gleich behandeln und thematisieren mit unserem Gast, der demnächst auch kommt.
Der macht Gastronomie.
Dieses Thema genau. Sein Markenzeichen ist die Kombination von klassischen Rezepten mit exotischsten Zutaten. Und weil du es vorhin angesprochen hast, er wurde vom Gusto 2012 zum Koch des Jahres ausgezeichnet. Also es ist schon ein Hochkaräter, den ich hier mal wieder besorgt habe.
Raue war vorher schon da.
Ey, du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich mir dich und den Raue hier reinsetze. Da kann ich mir gleich die Kugel geben.
Ganz lustig.
Wenn du die Schnauze hältst und mich mal nicht fertig machst, dann haut der Raue rauf. Nee, danke.
Klassisch französisch mit exotischen... Nee,
französisch habe ich nicht gesagt.
Nee, klassische Küche?
Klassische Rezepte mit exotischen Zutaten.
Ist ein ganz schwieriges Thema übrigens, immer seine Handschrift zu beschreiben. Ne? Das stimmt,
glaube ich.
Also gerade, ja. wenn du oftmals sowas, versuche ich auch immer meine Leute zu fragen, so, wenn du ein Mädel oder einen Typen in der Disco kennenlernst und dann wird so gefragt, was machst du denn beruflich? Und dann sagt er, ja, ich bin Koch. Und was kocht ihr? So, ja, was kochen wir? Das ist so schwer, das zu definieren. Ja. Und in den meisten Gastroführern steht immer klassisch französisch mit regionalen und saisonalen Einflüssen und leichten asiatischen Elementen. Ja,
du sagst Pizzeria ohne Pizza.
Ja, das ist aber, ich sage immer atmosphärisch. Ja. Also ich rede Atmosphärik, die reden dann natürlich von dir. Es wäre spannend, glaube ich, sich über eine neue Verbalität innerhalb der Gastro-Umschreibung mal damit sich auseinanderzusetzen, zu beschäftigen. Damit man, der Italiener sagt, er ist Italiener. Mhm. Aber der Italiener ist auch nicht immer gleich Italiener. Also weißt du, was ich meine? Es gibt nicht den, der Chinese ist nicht immer gleich der Chinese. Und der Inder ist auch nicht immer der Inder. Das ist so einmal so ein, wie willst du die Bullerei bezeichnen? Was sind wir?
Also,
sind wir Deutsch? Sind wir der Deutsche?
Ich finde, ihr seid eine klassische Wirtschaft ins Moderne reingeholt. Viele Tische, großer Geräuschpegel, leckere Küche, die aber auf der einen Seite sehr, sehr handfest ist und auf der anderen Seite aber total modern und auch experimentell ist. Also für jeden etwas. Ich finde diese Pizzeria ohne Pizza...
Für jeden
Pizza,
etwas ist auch so ein Scheißbegriff, ey.
Ja, aber es ist
für
ja
jeden,
so.
Ja, ich weiß, was du meinst. Aber für jeden etwas klingt auch echt... Das ist so... Für jeden etwas ist auch Karstadt. Weißt du, das ist so, für jeden etwas.
Der Gast.
Derjenige, der Stützstrümpfe braucht, irgendwie kann da was haben. Irgendwie derjenige, der Sonnencreme kann auch was. Für jeden etwas. Das ist einmal so, das ist so.
Du versuchst abzulenken, dass du keine Ahnung hast, wer es ist, ne?
Nee, genau.
Das ist fast das erste Mal. Also nur, dass du nicht glaubst, dass ich das nicht mitbekomme.
2012, da habe ich ja gerade angefangen zu kochen.
Ja. Der ist auf alle Fälle, also er arbeitet unter einem Sternenhimmel. Also auf das was Ingo Peters in der Hotellerie neulich hier gewesen ist, das ist eher im gastronomischen Restaurantbereich, also eine kulinarische Hochkultur. Und im Gegensatz zu deinem Restaurant ist es in seinem Restaurant relativ überschaulich, was das Publikum angeht. Die Anzahl des Publikums. Ich glaube, spätestens jetzt müsstest du es haben. Sonst würde ich ihn jetzt so reinbitten und mal gucken, ob du ihn dann wenigstens visuell erkennst.
Sternenhimmel?
Sternenhimmel. Kannst du eigentlich singen? Kannst du singen?
Weiß ich nicht.
Sing mal was.
Nein, tue ich nicht.
Irgendwas.
Nee. Sterne. Läuft ja gerade eine ganz gute Sendung da.
Wo?
Bei ProSieben.
Ach ja, stimmt.
Da kann man mich vielleicht hören. Kann man vielleicht?
Gott!
Ja?
Oh, vielleicht endlich kriegen wir den Skandal, der uns Klicks beschert.
Vielleicht bin ich das Jürgen von der Lippe-Dubel.
Nee.
Weiß man
nicht.
Du
bist bestimmt dieses kleine süße Bienchen.
Hä? Die ist auch raus, oder nicht? Keine Ahnung. Nein, natürlich kann ich nicht singen. Was soll denn das? Hört auf damit.
Also, wollen wir den Gast mal reinholen?
Ich würde mich... Also ein kulinarischer Hochkaräter.
Das glaubst du aber.
Ha?
Das glaubst du aber. Der ist da, wo du hin willst.
Was mache ich, wenn ich den nicht kenne? Ich gebe mich doch nicht so aus.
Dann kenne ich ihn, dann rede ich mit ihm.
Kommt aus der Stadt. Aus Hamburg.
Ja.
Okay, gut.
Also, dann kenn ich jetzt.
Ja, dann kenne ich den.
Ja.
Gut.
Sollen wir ihn reinholen?
Ich bitte dich drum.
Ja. Okay, dann würden wir den Gast jetzt bitten, reinzukommen, den Tim zum jetzigen Zeitpunkt zumindest nicht erraten hat. Und, das lernt nicht eingeladen.
Oh. Wow. Du hast gesagt, ein kulinarischer Hochkaräter kommt da rein.
Das
ist doch nur der Kevin Fehling.
Das ist doch nur der Herr Fehling.
Ja, geil. Hallo.
Moin.
Na, alles schön. Ja, sehr schön. Wow.
Nimm gerne Platz. Das ist dein Kopfhörer, lieber Kevin.
Yeah, dass du dich traust. Respekt.
Wieso denn?
Wieso denn?
Du redest da reden, auf 95% und nicht nur 5%. Das
wieso denn? Wieso denn?
Ich hab dir mal was mitgebracht.
Ey, da habt ihr mich so auffliegen lassen.
Ach so. Sind wir schon beim Insider?
Ja, Insider. Wir gehen direkt aufs Gastgeschenk.
Sag doch erstmal, wen wir da haben, Tim. Erklär doch mal den paar Menschen, die nicht wissen, wer Kevin Fehling ist.
Kevin Fehling ist trotz seines Vornamens gar kein klassischer Kevin. Also das ist jemand, der trotz des Vornamens was aus seinem Leben gemacht hat. Und damit meine ich nicht einen Gastauftritt bei irgendeiner Bums-Sendung bei RTL 2, sondern Kevin Fehling ist für die deutsche Kulinarik, würde ich mal sagen, gehört zur absoluten Speerspitze, ist international einer der wenig anerkannten Köche, die wir haben. Und das verfügt über eine sehr eigene Stilistik, die ich manchmal nicht erkenne, aber er verfügt über eine sehr eigene Stilistik.
Das hat was mit Intelligenz zu tun.
Ich weiß, das sagen sie immer alle, wenn ich Kritik höre. Und hat 3 Sterne. Also ist einer der jüngsten 3-Sterne-Köche, Vertreter mit einer sehr modernen, ja, klassisch angelehnt, aber eben doch eher kreative Küche. Ich würde noch gar nicht sagen exotisch, sondern eher kreativ, denn er hat eine Signature Geschmackskombination. Und jetzt muss ich ganz schnell lügen, Waldmeister und Erdbeere, richtig.
Rhabarber, Mandel und manchmal Vanille.
So, ne, aber die Kombination, die er immer wieder in seinem Menü auf eine neu interpretierten Art und Weise auftaucht, das ist so ein bisschen sein Gitarrenriff, kann man schon fast sagen. Kevin und ich kennen uns noch nicht so lange, also näheren Kontakt eigentlich erst, seitdem du dein Restaurant in Hamburg aufgemacht hast. Table, sensationelles Konzept.
The Table,
ja. Ich mach das mit dem TH nicht so gerne.
Ich weiß schon.
The Table.
20 Plätze.
Ja, an wenn man es banal mal titulieren möchte, an einem Tresen. Die Küche voll einsehbar, visuell. Und dort wird der ganz großen Kulinarik gefrönt. Das kann man so sagen, ne? Wie will man das sagen? Wie heißt das, wenn sowas... Das Ding könnte auch in New York, in Barcelona, in Madrid, in Tokio,
ein
Metropolen-Restaurant, muss man schon wirklich sagen.
Genau.
In der Hafencity bei uns, sehr mutiger Schritt damals, sehr mutig, fand ich, weil die Hafencity für mich emotional noch so ein bisschen verkrüppelt vor sich hin dümpelt und noch nicht das ist, was alle von sich eher erhoffen. Das wird noch 10, 15 Jahre in meinen Augen dauern, nämlich sprich, wenn Menschen da sind und nicht nur Firmen. Das passiert jetzt schon teilweise, wobei es auch immer ganz rollig. Ich versabbel mich schon wieder, ne?
Ich frage Kevin jetzt gleich was und dann soll er darauf antworten.
Also Kevin ist betreibt das höchstbewerteste Restaurant in Hamburg, in Norddeutschland, muss man sagen. Es hat das, was Berlin gerne hätte, nämlich 3 Sterne. Kleine Spitze.
Das finde ich gut.
Schöne kleine Spitze.
Das wird unser Teaser.
Da kratzt ja Berlin immer schon seit...
Kevin, kommen die Leute wirklich aus Dubai und aus New York geflogen? Das habe ich gelesen. Nur in Anführungszeichen, weil sie keinen Termin geschäftlicher Natur haben, sondern eine Reservierung bei dir im Restaurant?
Ja, auf jeden Fall. Wir hätten wahrscheinlich auch wesentlich mehr internationale Gäste, wenn sie die Möglichkeit hätten, bei uns zu reservieren, weil wir das Luxusproblem haben, mittlerweile in der Woche fast 9 oder 10 Monate im Voraus ausgebucht zu sein und am Wochenende immer 1 Jahr. Also mehr nehmen wir dann auch nicht an, aber wir könnten theoretisch unser Restaurant auch nur mit nationalen Gästen oder aus dem deutschsprachigen Raum wie Österreich, Schweiz füllen. Aber es ist natürlich schön, wenn Gäste nur für einen Abend zu uns reisen aus New York und ich dann frage, wo geht's morgen hin oder übermorgen? Das sind dann so kulinarische Freaks, die um die ganze Welt fliegen und dann innerhalb von 4-5 Tagen mehrere Sterne-Restaurants mittags und abends besuchen. Und
Walter-mäßig.
Mr. Chan zum Beispiel, der kam aus New York und sagte dann am Abend, nein, ich bin gerade gekommen, ich esse und fliege morgen früh wieder los. Ich bin nur für dich hier, Kevin. Also da musste ich schon rausgehen und mir echt eine Träne verdrücken, weil wenn man sich mal überlegt, wie das alles angefangen hat, in der Schnitzelbude als Azubi stehend, morgens Samstag immer nach den Jugendpartys 2 Stunden die Dunstabzugshaube putzen und plötzlich reisen Menschen nur deinetwegen um die Welt, um deine kreierten Menüs zu probieren.
Eigentlich bist du eine Touri-Bude, oder was?
das ist so wie bei dir.
Nein, aber das ist, wirklich,
wenn
das
du nicht im Fernsehen bist, das Restaurant leer.
Aber, ne, aber original, das ist so oft, ich hasse das manchmal, wenn Leute mich fragen, was für Gäste habt ihr, sind denn viele Touristen da? Und natürlich sind bei mir Touristen. Ja, Hamburg ist eine touristische Stadt. Und natürlich kommen auch Leute, die nicht in der Hansestadt leben, kommen zu uns zum Essen. Und ich bin selber an mindestens 100 Tagen im Jahr bin ich selber Tourist. Und
logisch.
Das ist
viele verbinden das bei uns auch mit der Elbphilharmonie und das sind ganz klar Touristen, die das aber auch im luxuriösen Part langfristig planen.
Es gibt nichts Negatives an dem Begriff Touristen. Mhm. Wir sind alle Touristen zweimal im Jahr. Und wenn wir dann jedes Mal das Gefühl hätten, wir wären auf einmal Menschen zweiter Klasse, ist das natürlich eine unfassbar dämliche Sichtweise. Und wenn du jetzt nicht unbedingt das Nachbarschaftsrestaurant in irgendeinem kleinen Viertel in einer Seitenstraße führst, irgendwie so, sind Touristen natürlich nicht nur unser Kapital, sondern auch unsere Sprachrohre. Und wenn Kevin mit seinen 3 Sternen für die Hansestadt hat das eine ähnliche, also kulinarisch gesehen, hat das eine ähnliche Bedeutung wie die Elbphilharmonie für musikaffine Menschen. Das, was Kevin leistet, ist einfach eine lebendige, verwertbare, essbare Visitenkarte in allen Belangen. Und ich sag dir, ich meine, ich selber fahre manchmal nach Kopenhagen oder bin einfach nur nach Kopenhagen gefahren zum Essen und wieder zurück. Das sind 4,5 Stunden Anfahrt irgendwie, dann isst du 2,5 Stunden und dann fährst du wieder 4,5 Stunden zurück. Ich fliege nach Barcelona, nach Madrid, nach New York auch ebenfalls, um einfach eine kulinarische Reise zu verbringen. Und ich finde, das ist leider immer noch so eine Sache, da habe ich gerade so ein Ding im Hinterkopf, dass das nicht genug wertgeschätzt wird. Es ist immer oftmals nur ein Restaurant. Wenn man aber wirklich überlegt, welchen Aufwand und welche Strahlwirkung Restaurants wie die The Table international hat, dann ist das einfach mit Geld gar nicht mehr zu bezahlen.
Der Marketingwert, der dahinter steckt, ist schon enorm. Also damals im La Belle Epoque Restaurant, da hatten wir den mal direkt nach dem 3. Stern errechnen lassen durch eine Agentur. Da lag der bei circa nur im ersten Jahr für 2,5 Millionen Euro. Das ist relativ viel, also damit kennt ihr euch ja gut aus. Und das nur mit einem Restaurant, das an der Ostseeküste steht, mit Blick auf das Meer und den Strand. Was wir jetzt in The Table erleben, ist natürlich eine ganz andere Aufmerksamkeit. Ne? Da kommt dann mal Bugatti und schenkt uns 8 Seiten im Magazin. Oder wir hatten schon so unglaublich viele Titelseiten. Fernsehauftritte, da bedienen wir eher den seriösen Part, ne? wo wir halt nicht auf die Schnauze fliegen können. Und im Radio ähnlich oder unterschiedlichste Dinge, große Zeitungsberichte. Also das ist ja so unglaublich toll, weil wir kein Marketingbudget benötigen. Für uns ist das sehr gut, aber in der Außendarstellung wird es dennoch nicht so angenommen, als hätte man jetzt die Goldmedaille beim Rudern gewonnen. Ne? Da kommt natürlich dann auch nochmal der Bürgermeister auf einen zu und gratuliert. Er wollte bei uns essen kommen, ja, das stimmt.
Dafür will er zu uns.
Er wollte bei euch, aber hat keinen Tisch gekriegt.
Er hat natürlich...
da wird man schon Ausnahmen machen, oder?
Kann man ja nicht. Bei uns sind alle Gäste gleich. Das ist unsere Firmenphilosophie. Aber wenn wir ein Jahr im Voraus ausgebucht sind und er möchte zu viert kommen und bringt noch 4 Bodyguards mit, dann wird es schwierig.
Ja, ja,
na, also wir könnten das vielleicht an einem freien Tag machen, ja. Aber alleine möchte er auch nicht im Restaurant sitzen. Dann kommt aber auch wieder aus politischer Sicht der Mindestlohn- und Arbeitszeitschutzgesetz dazu, dass wir gar nicht am freien Tag eröffnen dürfen. Ja. Also es sind so viele komplexe Dinge.
Sagst du dem ab, der Bürgermeister, dann?
Nein, wir haben ihm mehrere Termine zur Verfügung gestellt, ganz klar. Also da will ich jetzt hier keine Werbestrategie draus machen. Also ich hätte mich tierisch gefreut, wenn er gekommen wäre, weil gerade unsere großen Politiker, wie jetzt Angela Merkel, stellt sich jetzt nicht gerade im Vordergrund mit 3-Sterne-Köchen. Ich fand es ganz gut, dass Christian Bauer jetzt das Bundesverdienstkreuz bekommen hat und Botschafter ist der japanischen Kochkultur. Das sind zumindest kleine Messages nach außen, wo man sagt, okay, es bekommt immer mehr Wertschätzung. Aber wenn man jetzt überlegt, der Macron Präsident wurde, da hat er sich am ersten Tag mit allen 3-Sterne-Köchen abgelichtet und ein Bankett veranstaltet. Ja, das ist eine ganz andere Strahlungskraft und eine Wertschätzung.
Ich würde den Kreis noch erweitern auf geile Fernsehköche. Also ich werde auch gerne mit auf dem Foto. Also nur 3 Sterne ist ja auch nicht die einzige Auswirkung von Kulinarik. Also da muss man auch mal die... Ich hatte zum Beispiel schon mal einen 3-seitigen Artikel in der New York Times.
So, hattest du?
Hatte ich, so. Für deutsche Heimatkunst. So, jetzt kommt
für deutsche Heimatkunst.
Ja, also Heimat, generell für den Begriff Heimat, der ja in New York so sehr, Ding, ne? Sehr fancy ist und ich mich auch mit der Heimatküche beschäftige, Stefan Strumbel, Heimatkunst, und einfach mal diesen Begriff entstaubt haben, entmystifiziert haben und einfach diese positive Wirkung, diese Heimat ist ja was Schönes eigentlich und ist ja für mich per se nicht negativ belegt, aber es hatte mal eine Zeit lang sowas Vermuftet und damit habe ich mich viel und lange beschäftigt, wie man das eben auch kulinarisch schaffen kann. Und da ist sogar die New York Times mal auf uns aufmerksam geworden. Also auf Strumbel und mich gemeinsam. Ne? Das war durch Kunst, Kulinarik miteinander gemeinsam. Aber ich finde das wirklich ganz interessant. Warum hat Kulinarik noch in Deutschland so keine Wahrnehmung, Unterstützung, Verständnis? Weil Kulinarik macht unfassbar viel. Sei es ein Hotel, sei es ein gut geführtes Hotel, sei es ein High-Class-Kulinariker wie Kevin Fehling, sei es wie jemanden wie ich, der Menschen aus der Mitte abholt, der ihm sagt, pass auf, man besucht die Stadt, bei uns muss man halt nicht ein Jahr warten, sondern man kann einfach mal spontan vorbeikommen, bei uns kann man auch mal ein Süppchen essen und ein Bier und das meine ich nicht wertend, ich meine das jetzt wirklich nur, wir sind ein jeder hat ein, ist ein Puzzleteil eines Gesamtbildes. Das ist die Currywurstbude, das sind die kleinen Clubs, die kleinen Bars, das sind die Mikrobars, das sind die Craft-Brauereien inzwischen, die in Hamburg ja auch existent sind. Das sind die schönen Pizzerien. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist immer nur so, ja, es ist halt nur ein Restaurant. Aber wenn du überlegst, was wir auch an Geld umsetzen und was wir wirklich fürs Bruttosozialprodukt der Stadt auch wirklich leisten und so, wundert es mich manchmal, dass die Politiker so Schwierigkeiten haben, explizit in Deutschland, auch mal dem Genuss so und nicht einfach nur irgendeiner Verbandstätigkeit, sondern dem Genuss mal so ein bisschen Rückenwind zu verleihen.
Finanzieller Natur? Ja, genau, das finanzieller Natur definitiv. Auch, weil in der Außendarstellung ist immer grundsätzlich hochpreisig ist, ein Sternerestaurant. Und da gehen die natürlich gleich wieder alle auf die Barrikaden. Mit welchem Wagen sie bei irgendeinem Kongress vorfahren, spielt da keine große Rolle. Aber ja, das hat schon, denke ich, hauptsächlich
einen Grund finanzieller Natur. Bist du der Meinung, dass Restaurants an deiner Couleur subventioniert werden sollten?
Auf jeden Fall. Ich kann ja von mir jetzt aus nicht sagen, dass ich Künstler bin. Also ich finde, Kunst sollte definitiv subventioniert werden. Man spricht ja von der Kochkunst, das können auch nur andere von mir behaupten. Also ich höre das ziemlich oft am Tisch, aber ich denke immer, wenn man selbst als Künstler sich darstellt, will man eigentlich nur Künstler sein. Mhm. Und deshalb denke ich schon, dass es unterstützt werden muss. Andererseits müssen auch die Köche...
Form? Wie könnte das aussehen? Ja. Weil es ist natürlich schwierig für jemanden Außenstehenden zu verstehen, der verkauft Champagner, keine Ahnung, also ich übertreibe jetzt mal, ich drehe es jetzt mal wirklich in den ganz extremen Bereich, der verkauft Champagner, da sitzen dicke Geldsäcke, die Kaviar fressen, irgendwie ihre Mädels ausführen mit Gucci-Taschen für 10.000 Euro und jetzt sollen öffentliche Gelder dafür verwandt werden, um so eine Gastronomie zu... Ich bin dafür, ich bin kein... Aber mir fehlt eine Argumentation, Produktionskette.
Weil es sich wahrscheinlich nicht jeder leisten kann und Essen Kultur ist. Und wenn man sich das bei uns mal anschaut, der Tisch, der hat 22 Plätze, ist geschwungen und um 19 Uhr kommen die ersten 10 Personen, darauf folgend um 20 Uhr die nächsten 10 bis 12, je nach Konstellation. Und jeden Abend sitzen unterschiedliche Gäste bei uns. Es kann, wie gesagt, jemand sein, der sich das zusammengespart hat, weil er einfach ein Faible für die Gastronomie hat, Hobbykoch ist oder gerade eine Ausbildung zum Koch macht, aber auch der Milliardär. Und das findet alles dort statt. Die kommunizieren sogar miteinander, weil wir einfach die Gäste miteinander verbinden. Das ist halt auch, glaube ich, ein ganz großer Grund, dass gerade die jungen Menschen und auch viele, die sich das nicht leisten können, dennoch darauf sparen, um einmal diese große Kultur, über die man liest und spricht, diesen Bekanntheitsgrad von The Table erleben zu können. Ist ja ähnlich wie ein Besuch in der Elbphilharmonie. Und ich denke, es sollte einfach einmal im Leben für jeden zugänglich sein. Und das ist vielleicht auch mit ein Grund für Subventionen.
Ja, aber wie sollen die aussehen? Beschreib es mal.
Ja, das ist schwierig. Da habe ich jetzt keine spontane Idee. Aber indem man vielleicht nur 50% bezahlen muss des Menüs und die Politik bzw. die Stadt dann den Rest dazu beiträgt, das wäre vielleicht eine Idee. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist sehr kompliziert. Da müsste man sich an den Tisch setzen und das speziell mal in einem Brainstorming ausarbeiten, wie es sein könnte.
Gibt es da so bei euch solche Momente, dass so die kulinarische Spitze Deutschlands sich wirklich mal jetzt nicht im Rahmen von irgendwelchen Chefs-Days oder sonst so in so einem kleinen Kämmerlein treffen und sagen, so, pass mal auf, hier sitzen jetzt die dicken Hengste am Tisch, alle 3 Sterne, zusammen sind wir doch einfach, wenn wir jetzt mal das und das machen würden, das wäre doch mal ein Signal.
Ich finde das toll, dass du das ansprichst, weil genau das gibt es in Deutschland nicht. Ich habe das immer schon alles sehr weltoffen betrachtet. Auch in Travemünde gab es für mich keine Konkurrenz, auch wenn um uns herum einige Sterne-Restaurants waren. Ich habe halt immer nur gerade ausgeschaut, nicht nach links, um rechts, um meine Ziele zu erreichen. Hm. Wenn jemand besser war als ich, dann habe ich einfach in den Spiegel geschaut und mir versucht klarzumachen, woran liegt es ja, dass wir jetzt hier nicht den ersten Stern bekommen, dass wir nicht den zweiten Stern erkocht haben. Da muss man einfach in den eigenen Spiegel schauen. Aber ich war nie neidisch. Und das ist natürlich auch in Deutschland wieder ein allgemeines Problem. Der Neid ist das Kompliment der Deutschen, so hört man es oft. Ist aber tatsächlich auch spürbar. Und das spüre ich leider auch oftmals im Restaurant.
Wo spürst du denn Neid?
Von Kollegen. Also es gibt ja einige, die möchten 3 Sterne. Als ich 2 Sterne hatte, wollte ich auch den 3. Stern. Aber ich hab jetzt nicht irgendwie neidisch in Richtung Süddeutschland geschaut. Also natürlich gibt es eine Community, wenn man auf irgendeiner Gala ist, dann wird zusammen getrunken, gegessen und Spaß gehabt. Köche untereinander sind immer locker und unkompliziert. Keine Frage. Aber ich glaube, es ist nicht jetzt so traditionell schön aufgestellt wie zum Beispiel in Frankreich. Da gibt es Tradition et Qualité oder Le Grand Table du Monde. Da trifft man sich in einer Gemeinschaft national und dann werden gewisse Dinge einfach entschieden, die einen in der Gastronomie stören. Zum Beispiel Hände hoch, wer möchte keinen Hund im Restaurant haben? So, 70% sagen nein, alles klar, wir sprechen eine Sprache, keine Hunde. Mittagsmenüs, nicht unter 110 Euro, 4 Gänge. Wer ist dafür? So, alle sprechen eine Sprache. Und somit ist es dann, gibt es keinen Ärger. Und bei uns geht irgendwie gefühlt jeder seinen eigenen Weg.
Ja, klar.
Bis zu einem bestimmten kreativen Part, auch konzeptionell ist es okay. Aber um gemeinschaftlich aufzutreten, muss man halt auch eine Sprache sprechen. Das tun wir noch nicht, aber es wird immer besser, weil natürlich auch die Sterne-Gastronomie sich in den letzten 15 Jahren, sage ich jetzt mal, rasant im Positiven verändert hat. Es kommen immer mehr junge, mutige Köche hinzu, die immer schneller ihre Sterne bekommen, aufgrund der Tatsache, dass sie qualitativ besser ausgebildet sind und technisch natürlich viel schneller alles gelernt haben. International mehr unterwegs waren, also als ich noch jung war, da stand ich ein Jahr auf der Warteschlange, um bei Harald Wohlfahrt 15 Stunden am Tag arbeiten zu dürfen. Ich weiß nicht mehr, was ich da verdient habe, ist auch egal, weil jeder sucht sich das ja auch selbst aus und geschadet hat es definitiv nicht. Aber heute ist einfach alles offen, ne? Und deshalb geht das auch alles so schnell. Und deshalb glaube ich, wird die Gemeinschaft der Köche, sie müssen ja nicht immer zwingend Sterneköche sein, schneller wachsen und auch besser zusammenkommen. Aber jetzt fehlt da noch was.
Wie kann man da ansetzen?
Ja, das muss immer eingeben. Guck mal, du hast auch immer ein besseres Netzwerk. Früher hattest du zwischenzeitlich im Fernsehen dich mit Sterneköchen beschäftigt, weil sie auch in der Jury saßen. Mittlerweile hast du ein geniales Konzept geschaffen mit Kitchen Impossible.
Wo sie alle wegbumsen.
Ja, das ist super, ne?
Aber Kevin hat übrigens Schiss anzutreten. Ne?
Nein, mit Schiss hat das nichts zu tun. Dazu kann ich dir gleich noch was sagen.
Der hat ganz dünnes Polo.
Er hat keine Zeit.
Er hat für einer meiner Regenstunden bei Kitchen Impossible gesorgt. Da wurde ich nämlich herausgefordert damals von Neuner war das, ne?
Du Neuner, du hast voll versagt, aber ich wollte
nicht voll versagt.
Erste Mal, dass du gesagt hast, als die Kamera nicht lief, ich serviere gar nichts, es gibt eine Pizza.
Ja, das stimmt. Das habe ich zwischendurch gesagt.
Nein, aber ganz
dann
ehrlich.
Dann kann man aber nur sehen, dass ich ein absoluter Perfektionist bin.
So, da gibt es nichts raus.
Unter 100% geht bei mir gar nichts raus. Gar nichts. Ich bin nicht wie bei euch. Ich gebe mich nicht mit 99% zufrieden.
Ich finde diesen subventionellen Gedanken finde ich total geil, weil ich finde, das könnte auch eine Art Lehrauftrag sein für Menschen, die vermeintlich sich für Kulinarik interessieren, aber es vielleicht noch gar nicht wissen, wie so einen kleinen Probentag oder so einen kleinen, Schnuppertag einzuführen. Ich werde auch nie auf die Idee gekommen, in The Table zu gehen, weil ich denke, das ist viel zu teuer für mich. In meinen Recherchen habe ich gesehen, ich komme auch mit knapp 300 Euro, würde ich hinkommen.
Ja, all in 350. Ja.
Entschuldigung, es ist nicht teuer, es ist hochpreisig. Nee, teuer ist es nicht, es ist hochpreisig.
Ist gerechtfertigt.
Das meine ich ja, hochpreisig hat keine Wertung. Teuer hat eine Wertung. Hochpreisig heißt nur, um Verständnis dafür zu haben, du gehst nicht für 50 Euro in The Table.
So, und wenn jetzt zum Beispiel...
Du legst einfach einen Preis wie für ein langes Wochenende hin. Das ist es aber teilweise auch. Und noch mehr. Das ist genauso wie, wenn du in ein Theaterstück gehst. Du gehst nicht dahin, um satt zu werden. Bums aus. Jeder, der in so einem Restaurant.
Man wird satt.
Ja.
Doch.
Aber es sollte nicht die Motivation sein. Und jemand, der sagt, ja, aber so richtig satt.
Das ist ja immer das Klischee noch. Wie aus der Werbung, man macht die Glosche hoch und da liegt eine Erbse, ne? Und das.
Du bist dicht dran. Bei dir sind zwei.
Nein, aber jetzt stell dir doch mal vor, es gäbe zum Beispiel die Subvention vom Bund für angehende Köche. Oder für alle, die eine Ausbildung in der Hotellerie machen, die 50% bei The Table oder 50% in der Bullerei oder wo auch immer unterstützt werden, um sich das von ihrem nicht so hohen Gehalt leisten. Wäre doch geil.
Habe ich intern mal versucht, in Hamburg anzuregen, dass die Mitarbeiter unserer Gastronomien, die wir als Chefs alle betreiben und in einem relativ offenen Netzwerk überall für günstig essen gehen können. Klar. Also wie eine Clubkarte. Ich hab den Bullerei-Ausweis, Kevin hat den The Table-Ausweis und wir könnten rein theoretisch mit einem bestimmten System da hinten, weil bei Kevin ist es pures Business, hartes Business. Ich versende das durch die Menge der Leute, dass sie praktisch für die Hälfte essen können. Und? Ist ein bisschen an der Kurzsichtigkeit gescheitert im Sinne von ja, aber bei dir sind die Preise so, bei mir sind die Preise so. Das heißt, für dich ist es ja eigentlich viel geiler als bei mir ist dann wieder. Ich muss auf viel mehr verzichten. Wo ich sage, ja, es geht ja um diese Unity, um diese Einheit, um wirklich Gastronomie wieder gemeinschaftlich zu betreiben und um vor allen Dingen auch diesem wunderschönen Berufsbild. Das ist da, ich werde nicht müde, das zu sagen. Das ist eine der schönsten Möglichkeiten, sich beruflich erstmal zu bilden, am Anfang zu entwickeln, aufzubauen, Oktopusartig bestimmte Fortführungen zu begehen, sei es nachher im produzierenden Handwerk, sei es in der Kaufmännlichkeit, sei es in also wirklich, es gibt so viele
Dinge. Ja, man kann auch genau andersrum denken, subventionieren bedeutet ja nicht nur, dass man Gäste einen vergünstigten Preis anbietet, sondern auch den Schaffer, den Selbstständigen, den Mutigen, den Koch mit zu unterstützen, wie es in einem Museum, wo Kunst geliehen wird oder dass die Immobilie gestellt wird vom Staat, das sind auch andere Gedanken, weil das ist ja genau die Schwierigkeit und deshalb gehen gerade in Deutschland so relativ früh nach diesem mutigen Schritt so viele Jungs pleite und Mädels, weil einfach es unglaublich schwer ist mit so hoher Qualität und das ist ja der Grund, warum ein Sternerestaurant so teuer ist, ist das Interieur ist immer etwas sehr Besonderes.
Willst du sagen, dass mein Laden eine Bumsbude ist oder was?
Nee, das ist super. Aber es ist halt tatsächlich so, es gibt teure Teller, teures Besteck, die Stühle außergewöhnliche Lichtkonstruktion. Die Küche ist immer wie ein Rolls-Royce in einer Sterneküche. Dann kommt eine überdurchschnittliche Personalstruktur dazu. Wir sind jetzt 12 Personen bei mir im Unternehmen und wir arbeiten für 22 Gäste. Dann haben wir einen sehr hohen Wareneinsatz, weil wir nur die besten Produkte einkaufen. Das sind immer die besten Produkte. Deshalb ist der Menüpreis auch einfach höher. Das muss man bezahlen. Wir zahlen halt nicht 7 Euro für einen Kabeljau, der irgendwo TK schon per Schleppnetzware rauskam.
Wir auch nicht.
Du musst dich nicht immer rechtfertigen.
Aber, Kevin, gib ihm.
Erzähl doch was. So.
Auch nicht. Was denn?
Nein, sondern wir kaufen dann halt einen Fisch, der wurde frisch geangelt und der kostet dann halt 40 Euro. Das aber trotzdem. Das sind so Gründe. Und da könnte man auch direkt von Anfang an mit unterstützen, dass die Investitionen, die getätigt werden, gerade in den ersten 4 Jahren mit unterstützt werden.
Eine 500.000 hast du investiert, habe ich gelesen.
Wir haben letztes Jahr allein
fast gestartet,
aber wir haben letztes Jahr nochmal 90.000 zusätzlich investiert.
Okay. Hast du
mit wie viel bist du gestartet?
Ja, 500.000 war es nicht ganz. Ich schätze mal so um die 430, ja.
Den Laden hast du mit 400.000 gemacht.
Ich war auch verwundert.
Ist es wenig oder viel?
Super wenig.
Ja. Da muss man auf meine Bar abwarten.
Ernsthaft?
Ja, also doch, 400.000, sicher.
Tim überlegt gerade, ob ein Restaurant in der Hafen City aufhat, was The Desk heißt.
Nein, ich überlege.
Also für 400.000 zu Tisch.
Bei mir also zu Tisch. Bei Heinz zu Tisch. Nee, aber ich überlege gerade, ob ich das nächste Restaurant von Kevin planen lasse. Dann kriegt er da ein bisschen was ab von und dann weißt du so.
So warum machen wir das Kevin so? Hast jetzt genug auf dem Konto.
Dann hättet ihr eine Kevin-Win-Situation.
Kevin-Win-Situation,
das ist schon wieder
richtig. Muss ich erstmal drüber nachdenken.
Mir juckt schon wieder die Faust. Jetzt ist die Skala gerade bei 10.
Das ist doch gut. Machst du, Tim, und du, Kevin, macht ihr irgendwas besser als der Rest? Oder hattet ihr einfach Glück oder einen extrem langen Atem? Weil es gibt so viele Restaurants, die dann entweder direkt nach Entstehung wieder dicht machen oder die sich hoch verschulden. Tim feiert jetzt sein 10-Jähriges, haben wir eben kurz drüber gesprochen, nur mit der Bullerei. Ist aber auch schon mal in Düsseldorf ein bisschen auf die Schnauze geflogen mit dem Restaurant, obwohl du einen langen Atem bewiesen hast. Du kommst mit so einem Projekt an den Start, was von vornherein Champions League hoch 10 ist. Hat man das Schiss oder seid ihr einfach geiler als die anderen? Also Tim, du bist geiler als die anderen, ja?
Soll ich anfangen?
Nee, mach du ruhig.
Ja.
Meine Antwort ist gegeben, ich bin geiler.
Nein, also ich denke, natürlich gehört erstmal ein ordentliches Rüstzeug dazu. Das Handwerk vernünftig zu erlernen mit sehr viel Aufopferungsgabe über viele Jahre. Und dann natürlich auch ein logisches Verständnis für den Markt. Also für mich war The Table in Hamburg einfach eine logische Konsequenz. Es fehlte einfach an Lockerheit in der Spitzengastronomie. Essen muss Spaß machen, so salopp sich das auch anhört. Aber wenn ich in ein Gourmet-Restaurant gehe oder ob in einer Pizzeria, das Essen muss Spaß machen. Die Atmosphäre, das Konzept, das macht unglaublich viel aus. Aber natürlich benötigt man auch eine Spur Mut und so ein bisschen Wahnsinn gehört auch dazu. Wenn man überlegt, dass es vorher noch nie ein 3-Sterne-Restaurant in Deutschland gab, das eigenständig geführt wird und wirtschaftlich positiv darstellbar ist. Es ist natürlich im Nachgang...
Das sieht der Erfurt aber anders.
Also, das weiß ich nicht. Okay, das stimmt. Ich wusste es nicht. Weiß ich wirklich. Okay. Ich dachte, der hätte noch ein paar. Ich weiß es nicht. Gut, denn wir sind zwei das und ich mache es halt komplett alleine und ich habe Zweifel gehabt, aber ich wollte mir auch nicht mehr sagen lassen als Angestellter mit der Kreativität im Kopf und den Schaffungswahn, wohin die Reise geht. Und dann habe ich mich einfach dazu entschieden, eine der schönsten Städte der Welt auszusuchen. Und hätte gar nicht Hamburg zwingend sein müssen, aber weiß ich nicht. Also es hätte vielleicht auch in München. Also ich habe damals immer gesagt, wir benötigen einen Flughafen.
Eine der schönsten Städte der Welt. Also bleiben wir schon mal in der Definition. Da hast du alles richtig gemacht. Gute Stadt ausgesucht.
Ja, definitiv. Wir sind auch total happy hier und die Hamburger sind ein extrem ausgefreudiges Völkchen. Das wird man gar nicht so von den Norddeutschen denken, aber unsere Hamburger Gäste, wir hatten immer auf die ganz anstrengenden gewartet, ne? Die Pfeffersäcke, von denen man sprach und jedes Mal, wenn man davon ausging, dass da jetzt einer sitzt, 2 oder 3 und man ganz vorsichtig rangegangen ist, hat sich immer nur Schönes dabei herauskristallisiert. Also diese ganzen Klischees, die es über Hamburg gibt, über die Menschen, die existieren mit Sicherheit, aber nicht in der Gastronomie, da lässt sich jeder fallen und gibt gerne Geld aus, um Spaß zu haben und das Leben zu genießen.
Was für dich wichtiger, Geld zu verdienen oder 3 Sterne zu haben?
Definitiv 3 Sterne.
Ja?
Ja.
Warum? Also wirklich mal, was macht es mit uns? Nochmal, ich kokettiere ja immer damit. Ne? Vielleicht habe ich auch gar nicht das Talent dazu. Aber ich kann wirklich sehr reinen Gewissens behaupten, dass mir diese Welt so Lattenhagen ist, so irgendwie, ich habe
die Sternewelt.
Ja, da rein zu tauchen. Ich bin gerne mit. Ich esse es gerne. Ich genieße es.
Ich glaube, du würdest irgendwann mal gerne sagen, Ich habe einen Michelin-Stern.
Nee, eben nicht.
Ich glaube ja. Ganz nee. Tief in dir drin ist das so.
Nee, eben nicht.
Doch.
Also ich kann das sehr gut, also jeden Abend, wenn ich in meinen Laden gehe und das
sagst voll. Du Gott sei Dank keinen Stern.
Nein, ich sage ihm nicht Gott sei Dank keinen. Aber ich habe auch nicht den, guck mal, ich würde auch nicht jetzt anfangen zu arbeiten, um meinen Porsche zu fahren. Das würde mich nicht interessieren. Wenn ich mir einen leisten könnte, dann würde ich mir einen kaufen wahrscheinlich. Aber ich würde nie dafür arbeiten. Das, ich habe diesen Ehrgeiz nicht. Wo, mein Ehrgeiz ist immer meine eigenen Vision. Dieses Bild, was die Gerüche, die Geräusche, die Filme, die man im Kopf hat, diese atmosphärische, wenn ich das dicht erreiche an einem Abend in meinem Restaurant, ob ich jetzt einfach nur passiv daneben stehe oder wirklich meine Leistung dazu beigetragen habe, dann fühle ich mich extrem befriedigt und gehe sehr, sehr glücklich nach Hause. Und wenn ich es dann noch schaffe, das wirtschaftlich so zu machen,
genau.
dass ich nicht immer am Exodus schabe, dann bin ich aufs Tiefste befriedigt. Und dann frage ich mich so, was ist denn jetzt meine nächste Vision? Wo will ich mich hin entwickeln die nächsten 10 Jahre? Und da spielt ihm eine Wertung gar keine Rolle, sondern es steht dann vielleicht eine andere Küchenform eine Rolle. Dass
also,
ich sage, stilistisch würde ich gerne noch mal ein bisschen.
Also mir sind meine Gäste auch. Also
sauberer,
das,
klarer.
Ich habe das früher auch nicht verstanden, wenn meine Küchenchefs damals gesagt haben, ist doch egal, ob 1 oder 2 Sterne oder gar kein Stern. Hauptsache, die Gäste sind zufrieden. Und ich war so ein Wahnsinniger und hatte das Ziel, in meinem Leben 1 Stern zu erkochen, um mir selbst einfach zu beweisen, dass es sich gelohnt hat, den Kevin zu zeugen. Das war immer meine Devise. Also wenn ich Koch bleibe, dann werde ich zu den Besten gehören. Weil es einfach für mich.
Und da
also,
habt ihr eine Ähnlichkeit.
Ja,
und dann, ja, wirklich
und dann kann man
das selben Satz habe ich auch mal gesagt.
Echt?
Ja, ich habe mal gesagt, wenn ich es mache, als ich meine Ausbildung angefangen habe, habe ich meine Oma gesagt, Oma, mach dir keine Sorgen, ich möchte mindestens zu den 10 Besten gehören.
Ja.
Das möchte ich. Mhm. Das war die Ausbildung damals. Mhm. Das habe ich auch geschafft. Aber das war auch mein Ärger. Ich wollte nicht in die Mitte. Ich wollte nie Mittelmaß sein. Und ich bin auch jetzt, obwohl ich in der Mitte bin, nicht Mittelmaß in der Mitte, sondern ich bin Spitze in der Mitte.
Ja. Und die 3 Sterne sind halt für mich dann aber wiederum etwas komplett anderes. Die 3 Sterne zeigen mir einfach, dass ich, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin einzigartig, stimmt das nicht. Aber für mich als Person habe ich mehr geschafft im Leben, als ich mir je hätte vorstellen können. Ja. Und deshalb bin ich so rein mit meiner Person. Und der 3. Stern, der hat einfach so viel, das war ja deine Frage, so viel ausgelöst, dass das, also hätte ich keine Kinder gehabt zu dem Zeitpunkt, dann hätte ich gesagt, das ist für immer der schönste Tag in meinem Leben, weil du einfach in einer Kategorie geschossen wurdest, zu einer Familie international, wovon es halt nur 100 gibt und das ist einfach...
Aber mehr gibt es nicht, weltweit.
Ja genau, so roundabout. Ne? Es kommen jetzt immer wieder neue Reiseführer hinzu, aber es gab auch mal nur 50, mal, weil einfach nicht andere Reiseführer erschlossen wurden. Ne? Aber wie gesagt...
Zieht euch warm an, Jungs.
Das Ding ist halt, ist du darfst halt die Kreativität, wenn du sie fühlst und ausleben möchtest, darfst du nie diesen wirtschaftlichen Aspekt als erstes sehen. Denn das ist die Blockade für den Erfolg. Das hat Ferrand Adrien mal gesagt und das habe ich genauso vorher gefühlt, bevor ich es las. Und das ist irgendwie immer bei mir im Kopf hängen geblieben. Wenn ich weiter die Perfektion verfolge und Mut zur eigenen Kreativität weiter besitze und die ausführe, dann kommt das Geld von allein. Das war immer schon mein Gedanke.
Kannst du mir das erklären? Und das ist eine ernst gemeinte Frage, obwohl es ist immer schwierig, gerade für jemanden, der da Top 50. Wo bist du?
Also in Deutschland bin ich letztes Jahr auf Platz 1 gewesen und international spielt die Liste für viele natürlich eine gewisse Rolle, gerade um international...
Magst du einmal ganz kurz erklären, weil wirklich, ja, also selbst ich durchschaue es nicht ganz genau, es geht hier um die San Pellegrino-Liste.
Genau, da gibt es unterschiedliche Juroren, da gibt es ein Punktesystem.
Und da gibt es nur ganz kurz einmal zum Verständnis der Zuhörer, und da werden die weltweit besten Restaurants sozusagen in eine Liste geführt irgendwie, und da gibt es natürlich den Platz 1 und da gibt es den Platz 100, lustigerweise in der Top-50-Liste, dass es auch den Platz 100 gibt, finde ich mal das Lustigste an dem ganzen System.
Dieses Jahr sogar 120, weil Pellegrino ist irgendwie 120 geworden.
Ist 120, also gut, da haben sie nochmal erweitert, also das ist so ein bisschen...
Das Wasser Pellegrino.
Ja, genau.
Das ist eine Zusammensetzung aus unterschiedlichen Bewertungen und
Das sind keine Bewertungen. Also es gibt einen Chairman für jedes Land, beziehungsweise für einen teilweise auch Kontinent wie Australien. Die haben eine gewisse Punkteanzahl und können frei darüber verfügen, wen sie als Tester einsetzen. Die können dann im Internet, auf der Homepage, dann ihre Köche wählen. Die haben Punkte international und national. Und dort sind natürlich die Köche gelistet, die international natürlich den größten Marketingwert haben, die am meisten von sich schreien, zum Beispiel René Zepi, wenn er einmal ihn auf die Karte setzt, das ist bestimmt kein kulinarischer Geniestreich, aber die ganze Welt schreibt darüber.
Ja.
So, die ganze Welt möchte dorthin und das Essen, also ist jetzt nicht negativ gemeint,
nein,
das ist
ein
grandioser Koch, aber und dann gibt es halt wieder die anderen Köche, die haben aufgrund der Hotelsituation oder ihres eigenen Budgets, weil das Restaurant ist in Frankreich vielleicht was ganz anderes, ne? Dann machen die das, was wir im Monat machen, in 2 Tagen Umsatz, ne? Weil die natürlich ganz andere Preise nehmen und nicht 22 Gäste haben, sondern 100 am Tag. Das sind Gelddruckmaschinen teilweise. Die haben einfach auch den wirtschaftlichen Hintergrund, dass sie ja, die Gäste bzw. die Tester einfliegen lassen. Die zahlen die Flüge, die zahlen die Hotels, die zahlen die Restaurantrechnung. Und bei uns gibt es eine Devise, jeder Gast zahlt. Es gibt Freunde, die kommen, dann gibt es ein Gläschen Champagner, aber...
Ich habe bezahlt.
Du hast Champagner. Ja, das ist schon so. Jedes Mal nimmst du einen Löffel mit.
Jedes Mal, ich muss sogar 50 Pfennig, wenn ich mir die Hände waschen gehe auf Toilette, muss ich 50 Pfennig hinlegen.
Aber Kevin sagte ja Freunde.
Ja, ich hab's verstanden.
Ja, Kollegen hänge ich noch hinten ran. Sternekollegen.
Sternekollegen.
Da könntest du jetzt mit deinem Bullereiausweis kommen.
So, ja, Spaß, 50%
auf den Shampoos, bitte. Nein, Spaß. Also da hört bei uns dann halt, und das Ding ist, da hatten wir vorhin auch nochmal kurz aufgehört mit der TV-Sache, warum ich jetzt bei Kitchen Impossible, und da bringe ich jetzt nochmal eine Brücke, nicht mitmache, weil wir es
Angst. Nicht...
Nein, ach, Angst.
Total Angst.
Nein, wir brauchen es nicht.
Angst.
Unser Restaurant ist ein Jahr im Voraus ausgebucht und ich kann nicht gewinnen.
Ja, richtig.
Ja, nicht deinetwegen, sondern ein Drei-Sterne-Koch, der ins Fernsehen geht und einen Hotdog irgendwo in Niederlande herstellen soll, der geht daran kaputt. Und es ist amüsant, wirklich? Es ist lustig. Also erstens gibt es einen Fleischer, es gibt einen Schlachter, es gibt einen Bäcker, einen Konditor und einen Koch. Das sind unterschiedliche Berufe. Natürlich könnte ich ein Brötchen backen ohne Probleme. Ich kann auch eine Wurst herstellen, aber die wird definitiv nicht so toll
aber
sein
nicht
wie
auf die meinem Niveau.
Sowieso nicht. Aber die wird nicht so gut sein wie in der Würstchenbude, wo ich es nachempfinden soll. Das heißt, wäre ich jetzt einfach nur ein lustiger Koch und müsste mich nach außen hin darstellen, um das Restaurant voll zu bekommen, Kochbücher zu verkaufen oder ähnliches, würde ich das wahrscheinlich machen. Weil das Format ist grandios.
Hört ihr das Gift in jedem Einzelnen? Wäre ich einfach nur ein lustiger Koch?
Du hast
eine Fotze.
Ich meinte dich gerade gar nicht.
Diese Fotze-Feeling.
Hast du Angst, dir den Ruf zu versauen, wenn du da teilnimmst?
Nein, oder? Ruf nicht zu versauen. Also das ist erstens ist auch zeitlich. Dann kann ich mein Geld auch wesentlich besser verdienen, als jetzt in den Tagen, die ich da auftrete. Das ist eine Tatsache. Das ist doch
schön. Das ist gut. Nee, mach weiter.
Nee, das war's eigentlich schon.
Würdest du dich denn in diesen, also nochmal, es gibt 103 Sterneköche und du bist nicht in der 100er Liste.
Genau.
Hat man sowas wie, ich würde mich dort ungefähr ansiedeln, weil ich mich doch mit anderen Restaurants vergleiche. Ich vergleiche mich auch mit anderen Restaurants. Allerdings, wie gesagt, immer von der Atmosphäre her, um den Leuten das zu beschreiben. Ich finde das Grill Royal in Berlin, die einen hassen es, die anderen lieben es. Ich liebe es.
Ja.
Ich bin da gerne. Brenners in München hat ist auch ähnlich. Es sind halt große Läden, lebendige Läden, wo es nicht nur um die Kulinarik geht, sondern wo es um das Gesamterlebnis mit den Gästen, Mitarbeitern, allem drum und dran geht. Und wenn du mich fragst, wo gehören wir hin in einer Liste der besten Restaurants in Deutschland, dann sag ich dir unter die ersten 10 als Gesamtkonzept. Da würdest du auch deinen Platz finden, da würde Tim Raue seinen Platz finden.
Weil es Konzepte sind. Es ist nicht einfach nur der spießige Gourmet-Tempel.
Weil es eben nicht nur nach Wertung, also nicht besten Restaurants, was das Kulinar, aber wir sind eins der besten Restaurants.
Aber das ist ja in der San Pellegrino-Liste auch so, da sind ja jetzt 3 oder 4 Deutsche drunter. Ich glaube, 2 Restaurants davon haben auch einen Stern. Ein Stern ist grandios, aber da geht es natürlich klar immer eine Außendarstellung konzeptionell. Konzeptionell würden wir super da reinpassen und auch von der Welt auf eine Küchenstilistik, die wir auf den Teller projizieren. Aber wie gesagt, man benötigt auch andere Dinge dafür. Auch
bewerte dich mal selber. Wo siehst du dich ungefähr auf welchem Platz?
Weltweit.
Also erstmal vielleicht im ersten Jahr, wenn wir aufgenommen werden, 18, 2 und 1, dann 3 Jahre später. Ne?
Was? 18-2.
Ja, erstmal langsam reinkommen.
Schön wäre aber gewesen, wenn du gesagt hättest 18-1 und 2. Das hätte dich ein bisschen geerdet.
Nein, Spaß beiseite. Spaß beiseite. Also das ist, das möchte ich mir gar nicht selbst anmaßen, mich irgendwo in einer Tabelle selbst aufzustellen. Das müssen andere tun. Aber da geht es halt auch nicht darum, wie kochen wir, sondern das hat so viele andere Gründe. Wen kenne ich? Das ist ein unglaubliches Networking über das ganze Jahr. Also muss man richtig Energie, Zeit und Geld investieren. Die habe ich nicht und das andere will ich nicht investieren.
Du planst ein langes Wochenende für Freunde in Hamburg, die dich natürlich auch besuchen wollen. Was wollen sie noch machen in Hamburg, kulinarisch?
Kulinarisch.
Um die Stadt zu erleben, um das zu wahrzunehmen.
Also der allererste Besuch, ja, weil ich kenne dich ja, dann würde ich sagen, ich besorge euch einen Platz in der Bullerei.
Kann man machen, ja.
Okay, war ein Spaß. Nein, war
so. Kevin, kannst du mir noch kurz einen Kaffee holen?
Nein, also ich finde, authentische Restaurants sind mir einfach wichtig. Ne? Wir haben ja
wir müssen mehr Köche hier haben. Das ist gut.
Ja, und auch einen Koch, der so einen Maul hat. Ich finde das schon sehr gut.
Ja, ja. Ja, das sind, normalerweise bin ich in der Außendarstellung immer der. Ja, ich bin 1,75, ja.
Fast so groß wie Hänsler.
Ich habe das mal gegoogelt. Das ist immer noch die Mitte, okay. Ja.
Du hast gegoogelt, Größe Kevin Felix.
Nein, aber ich liebe...
Wo bin ich eigentlich?
Ich habe mal gegoogelt. Ja.
Entschuldigung.
Okay. Jetzt kommt die Kevin
mit. Das lange Wochenende in Hamburg.
Ja, also ich denke, es sollten authentische Restaurants sein. Es gibt so viele tolle, ich entdecke fast jeden zweiten, dritten Tag ein neues Restaurant. Ich setze mich in jedem chinesischen Restaurant rein, einfach um was Authentisches zu erleben. Es ist gerade eine neue Rubrik in unserem Magazin, The Table Magazin. Das hast du ja wahrscheinlich auch schon mal mitbekommen.
10 Euro kostet es.
15.
15?
Und wahrscheinlich.
Da liegen in dem Restaurant liegen Magazine aus, die Geld kosten. Das musst du dir mal vorstellen.
Unsere Gäste bekommen grundsätzlich eins geschenkt. Man kann die aber im Internet bestellen.
Habe ich auch nicht gekriegt.
15 Euro, ich habe mir nicht getraut, das mitzunehmen.
Deshalb mache ich mal einen ganz kleinen Exkurs. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir das rausstrahlen, aber hier klimpert was. Ich wollte gleich eigentlich unseren Talk damit beginnen. Vor mir liegen als Gastgeschenk 4 inzwischen kupferne Löffel. Die waren früher mal Gold.
Nee, die waren auch Kupfer.
Die waren immer
das
Kupfer?
Das weißt du nicht mehr. Du warst betrunken und hast den ersten Löffel verloren.
Ja, weil ich mir versucht habe, das Essen schön zu saufen. Auf jeden Fall war ich mit meiner dort essen und lieb diese Löffel. So, und ich wollte mich zum Helden aufspielen und habe
geklaut.
Aber den Löffel geklaut. Natürlich habe ich den nicht geklaut. Ich bin wieder zurückgelaufen, habe gesagt, Jungs, ich habe einen Löffel mitgenommen, nur nicht, dass ihr das falsch versteht. Irgendwie so. Und habe dann, glaube ich, noch ein großzügiges Trinkgeld gegeben, die dann auch so unter Kollegen gesagt, ja, alles klar. Und ich habe meiner erzählt, ich habe den geklaut und war dann ein bisschen so, aber ich kann nicht klauen. Sondern war ich so ein bisschen der Rock'n'Roller. Und neulich war zum Essen und dieser Löffel hat ein wenig die Patina verloren, ne? Der ist so leicht eloxiert. Und mein sagte dann, ob man denn vielleicht so einen Löffel noch kaufen könnte. Und dann war die Antwort, ach so, der gleiche wie ihr das beim ersten Mal und sowieso. So, und hat praktisch diese Diebstahlgeschichte wurde mir zerstört. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie ich so das aufgelöst habe. Ich muss das nochmal hinterfragen, ob wir diese Geschichte überhaupt ausstrahlen dürfen.
Ja,
wäre schön,
wenn du sie noch ein bisschen anders erzählst.
Für meine habe ich im Table einen Löffel geklaut. Den habe ich natürlich nicht geklaut.
Das ist schon ritterlich.
So ein bisschen. Ein bisschen süß.
Du bist auch, ein bisschen doch danach verloren, oder? So war das die
Geschichte. Irgendwie sowas.
Du hast den verloren und dann hatte ich deiner den einfach mal mitgegeben, als bei uns im Restaurant saß.
Auch so.
Und jetzt habe ich nochmal 4. Jetzt habt ihr ein ne? Und ich habe euch jetzt nochmal 4 mitgebracht, damit ihr mal grundsätzlich, damit ihr mal eine Suppe von einem
auch geschnitten. Das dürfte.
Dann
auf jeden Fall habe ich vier
sehr, ein bisschen ein.
Auf jeden Fall habe ich vier sehr schöne Kupferlöffel oder was sind das? Kupfer, ne?
Ja.
Kupferlöffel von Kevin mitbekommen. Davon habe ich schon eins und den habe ich damals nicht bezahlt. Kann man das wohl stehen lassen?
Genau. Ich habe dir die mitgebracht, damit mal einen gleichen Löffel habt, falls du mal eine deiner wunderschönen Suppen für deine kochst.
Und was ist an diesen Löffeln jetzt so besonders? Also machen die irgendetwas beim Essen on top bei diesen Gerichten?
Ja, also man unterschätzt das immer so ein bisschen. Ich versuche das mal damit zu beschreiben, wenn mich Leute fragen, welches Messer ich kaufen soll. Dann sage ich, das ist mir so egal, welches Messer du kaufen sollst. Nimm es in die Hand und wenn du es gerne in der Hand hast, dann kauf es. So. Hör dir mir zu.
Ja, klar, hör
dir zu. Dann kauf es. Das kann ein Designmesser sein für 500 Euro. Das kann irgendeine Buntschuppette sein von Ikea. Nimm es in die Hand. Was du gerne in der Hand hast, das benutzt du auch.
Das stimmt.
Wenn du das teuerste Designmesser hast und das fühlt sich nicht gut an, denn wegen der Gewichtsverlagerung, der Griff ist zu groß für dein kleines Patscherhändchen oder ähnlich, dann wirst du es nicht benutzen. Das ist das erste Ding. Selbst ein verkrüppeltes Handwerkzeug, was sich aber gut in deiner Hand anfühlt, benutzt du lieber als das Hightech-Gerät, was einfach nicht irgendwie ist. Und Essen ist was Ästhetisches, es sind alle Sinne. Wenn du die gibt's ja so bestimmte Löffel, da passt so eine halbe Frikadelle drauf, dementsprechend groß wird auch das Volumen sein, was du dir in den Mund reinschiebst. Hier ist jetzt wirklich was Zartes, Filigranes und das deutet auch schon die Aromatik von Kevins Essen an. Du nimmst es anders wahr, du isst anders damit. Und das ist natürlich, Geschirr, Besteck, Tableware, Präsentation, Zusammensetzung des gesamten Prozesses der Nahrungsaufnahme spielt eine Rolle auf seinem Niveau.
Das ist halt die Tischkultur, ja. Und alles andere findet natürlich auch im Unterbewusstsein statt. Also so ein Besteck kann schon echt unangenehm kantig oder spitz teilweise, wenn es von hinten angespitzt ist, bei einer Gabel oder einem Löffel, einfach nerven. Und das spürt der Gast nicht. Der denkt aber den ersten zwei Gängen gar nicht drüber nach. Und so genauso ist das gleiche Thema konzeptionell wichtig, wenn man ein Restaurant betritt. Denn es ist der Geruch, es ist am Tisch die Haptik, es ist der Empfang, wie werde ich begrüßt, freundlich, werde ich ignoriert, wie lange dauert es, bis das erste Glas Champagner da steht und wie lange muss ich mir noch dieses hässliche Lied anhören oder ist es einfach nur eine wunderschöne Symphonie mit einer wunderschönen Akustik und das Licht, wie ist die Farbe, wie ist die Härte, also das sind alles so ganz viele ungeschriebene Gesetze, die der Gast nur im Unterbewusstsein wahrnimmt in den ersten 10 Minuten und dann entscheidet, oh, ist das ein tolles Sitzgefühl.
Meinst du, bei euch wird das Haar in der Suppe extremer gesucht als in einem anderen Restaurant?
Also definitiv, das ist ja das Allerschlimmste.
Ah, gar nicht.
Bei uns ja.
Ach, ja, das ist klar. 95% deiner Gäste wissen doch gar nicht, was auf dem Teller ist.
Also das ist nicht der Fall. Das hört sich aus der einfachen
Hand. Also hör mich her, ich habe bei ihm mal auf dem Teller. Oh, das war ein Teller. Das war auch keine Schüssel oder sowas.
Und dann kurz und schon schwarz.
Da rede ich was gesoffen und so. Wie war aber die Frage eigentlich nochmal?
Die meisten Gäste warten bei uns ja auch relativ lange und sie wissen, dass es was für sie ganz Besonderes wird, lassen sich einfach fallen und genießen die Zeit. Und das sind auch die Gäste, die wir möchten. Deshalb ist unser Restaurant auch aufgebaut wie eine Art Wohnzimmerkonzept wie bei mir zu Hause. Und so werden die Gäste auch begrüßt und ich mag es halt nicht, wenn Gäste halt alles auseinandernehmen und ziselieren und die tiefen Psychologie hinter jedem Gang auseinandernehmen sollen, weil das ist meine Aufgabe. Wenn ich zu Hause sitze und kreiere, dann kann es manchmal schon kompliziert werden. Aber das ist so kompliziert, weil die Perfektion in der Reduktion liegt und es am anstrengendsten ist, aus sehr etwas einfachen oder weniger Komponenten was Besonderes zu schaffen. Das ist so das Allerschwierigste. Und deshalb sage ich immer, unsere Gäste sollten nicht zu verkopft sein, sondern einfach nur essen, trinken, die Show genießen und Spaß haben.
Gut, weil das ist das Einzige, was ich bei dir im Restaurant manchmal habe. Ich esse und trinke gerne, ne? Und ich weiß in dem Moment, was da serviert wird, welche Qualitäten auf mich kommen. Und ich schmecke anders. Ich schmecke sofort im Mund und ich habe die Bilder und ich muss eben nicht lange analysieren und in die Tiefe und sonstiges. Sondern bei mir ist das Bild, gefällt mir das ja oder nein? Und manchmal wieder das Gefühl, ich bin ein unhöflicher Gast, weil ich einfach nur fresse und saufe. Und dann ich habe das, vergleiche mich dann ja auch oft mit anderen Gästen bei dir im Laden. Ich war jetzt 3-4 Mal da. So, und ich nehme mal den Löffel und ich esse und denke, geil. So, dann nehme ich mein Glas Wein und dann drehe ich mich wieder meinem Gesprächspartner zu und dann labere ich wieder über Fußball, Wicken oder was auch immer. Und dann denke ich mal, bin ich unhöflich, wenn ich so bin? Oder ist das, bin ich ein, also müsste ich...
Du bist ein guter Gast, weil du einfach nur du selbst bist.
Weißt du, was ich meine?
Ja,
dieses, ich fühle mich dann manchmal plump.
Weil man denkt, 3 Sterne bedeutet auch 3 Sterne Etikette verhalten.
Ich liebe das. Das heißt, ich denke, ich muss mehr Feedback geben. Ich muss dem Koch mehr zurückgeben, weil er hat sich so viel Gedanken gemacht. Und für mich ist es natürlich nur Essen und
Trinken. Das ist deine Art zu essen. Und so sollte es dann auch bleiben. Und es gibt dann halt Gäste, die gehen dann ein bisschen tiefer in die Materie ein. Das hat mir eine Journalistin geschrieben über uns. Man kann sich bei der Küche von Kevin Fehling bis ins kleinste Detail die Geschichte ausdenken, was er sich dabei gedacht hat. Ja. Man kann aber auch einfach nur sitzen und schlemmen. Mhm. Und das ist viel schöner, finde ich. Mhm. Weil es funktioniert beides. Und ja, es gibt so extrem viele Negativbeispiele, wenn Menschen bei 14 kleinen und großen Gerichten sich bei einem kleinen Amüsli so festbeißen wie ein Terrier und über die anderen 13 oder 14 tollen Erlebnisse einfach nicht reden können, Wahnsinn. Weil sie es nicht verstehen. Ja. Da bin ich teilweise schon mit einem blöden Spruch weitergegangen und habe dann einfach den Gast liegen lassen, weil es sich nicht lohnt, darauf einzugehen, wenn man sich nicht fallen lässt. Ne? Also er hat es verstanden, weil er sich tatsächlich bestimmt 20 Minuten festgebissen. Und ich hatte es nicht verstanden in der Komposition. Und ich habe gesagt, mir gefällt das einfach. Kochen ist auch einfach nur Liebe, Spaß und natürlich sehr viel Timing. Aber ich stand zu diesen Amüsli und 1000 andere Gäste fanden es auch toll. Und netterweise hat er dann irgendwann sogar handschriftlich eine Entschuldigung geschrieben, wie er sich da so festbeißen konnte, weil er sich den ganzen Abend selbst ruiniert hat.
Ja, das ist übrigens so für mich immer, wenn man fragt, welche Gäste will man haben. Gäste, die auch sich darüber bewusst sind, dass sie sich selber den Abend kaputt machen können, wenn sie sich an Fehlern, Missgeschicken, Dingen, die nicht oder die suboptimal so lange festbeißen, bis der ganze Abend ruiniert ist. Also ich habe mal irgendwann mal Gäste gehabt, den hätte ich angeblich den Hochzeitstag ruiniert. Wo ich sage, Jungs, ich mache Essen und Trinken, wie soll ich das denn hinkriegen? Also das
war die große Liebe.
Nein, aber da ist was schief gelaufen. Dann haben wir ungünstig, das haben wir nicht perfekt im Beschwerdemanagement gemacht, im Sinne von, wir haben dann das Essen abgeräumt, nochmal neu eingedeckt, dadurch haben sie zeitversetzt essen müssen, den Hauptgang. Ne? So, und das war dann alles so ein bisschen, das hat ihm nicht gefallen. Und dann haben sie sich wirklich, wo ich dann sage, ja, aber nochmal, es ist Essen und Trinken. Halt immer, lass mal die Kirche im Dorf. Ich kann doch nicht, nur weil ich das Steak versalzen habe, euren Hochzeitstag versorgen. Das funktioniert nicht. Dann musst du auch wieder ein Bewusstsein als Gast haben und sagen, pass auf, es ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber die Alte sitzt oder die Frau oder der Mann sitzt immer noch auf der Seite des Gegentisch oder auf der anderen Seite vom Tisch und man hat sich doch. So, das ist doch eigentlich das Geilste der Welt. Noch einmal zu dem Subventionierten und auch zu dem Erlebnis. Lustig ist, ich habe meine Auszubildenden mal zu Kevin eingeladen. Denn ich beobachte ja so einen Trend bei Jungköchen, der mir so semi-geil gefällt. Du kannst alle Erfahrungen dieser Welt im Internet lesen. Mhm. Klar. Gucken. Videos, Bilder schauen, Geschichten, sonstige. Das war in meiner Generation noch nicht ganz so. Und ich rede nicht von den guten alten Zeiten. Es war einfach nicht so. Das heißt, meine Erfahrung, meine Zunge ist geschult durch Erfahrung. Nicht durch Lesen, nicht durch Bücher, sondern einfach im Wesentlichen durch die eigenen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Jetzt ist es ja so, wenn wir unsere jungen Menschen für unsere Kulinarik oder für unser Metier begeistern wollen, mit dem Azubi-Gehalt wirst du kaum bei Kevin Fehling essen gehen können. Das ist nicht machbar. Genau. Und ich habe immer gesehen, was sie so beobachten im Netz und was sie so toll finden, welche Vorbilder, auch unter anderem Kevin, der Name fiel dann eben 2-3 Mal. Und dann habe ich gesagt, war denn schon mal essen? Und dann sage ich, nein, wie soll es denn ein Vorbild sein? Du musst doch erstmal essen, das Essen sieht schön aus, aber vielleicht schmeckt es richtig scheiße, was es nicht tut. Aber bildet euch eine Meinung. Und dann sind sie hin und ich hab Azubis, die sind mir sehr nahe von der Sichtweise auf die Welt und auf die Kulinarik. Und ich habe Azubis, die sind Fleischschüler. Die wollen zu den Großen. Die werden sich bei dir bewerben. Die werden, vielleicht kriegen sie eine Chance. Vielleicht gehen sie Traube Tonbach. Die wollen bei den ganz Großen. Die haben einen anderen Weg irgendwie vor. Und lustigerweise ist das Essen genauso analysiert worden. Also der eine hat es en detail. Der hat es überhaupt nicht genossen. Aber der war total begeistert. Aber keine Emotion, sondern hat es wirklich jede Nuance und hat sich danach auch aufgeschrieben, was denn da war und hat versucht, was nachzugucken, was vollkommen in die Hose gegangen ist. Und die anderen waren einfach nur so, krass, war das geil. Also die waren so, hatten fast Schaum vorm Mund, weil sie einfach nur gefressen und gesoffen haben. Deshalb, ich glaube, beide Ebenen sind machbar, solange der Wirt, der Koch eben auch beides gutiert. Es gibt Leute, die wollen ein bestimmtes Verhalten ihrer Gäste ihrem Essen gegenüber, was ich für total anmaßend empfinde.
Es ist ja eigentlich auch gar nicht durchführbar.
Also nee, ich bin mit meinem Manager mal in einem Restaurant 2 Sterne in Barcelona. Vielleicht kennst du es, hinter einer Betonmauer, gläserner Fahrstuhl drunter, Abak oder so ähnlich.
Mm, Abak.
Abak.
3 Sterne haben die jetzt.
Ja. Die haben 3 Sterne? Mm. Ey, für den Arsch würde ich da nicht mehr reingehen. Ernsthaft. Das Schlimmste, also ich bin einmal mit einem gegangen und wir mussten.
Ey, du lässt uns aber heute auch schneiden, ne?
Wir mussten. gemeinsam das gleiche Menü essen. Wir waren auf Fressreise, mhm. wir haben so viel gegessen, wir sind versackt im Tickets und haben wirklich geschlemmt da rauf und runter. Und wir mussten das gemeinsame Menü essen, obwohl jemand, der Partner am Tisch, wollte es nicht essen. Mhm. War durch. Keine,
ja. Ja, wie geht sowas denn?
Und die haben gesagt, wir kommen aus der Taktung raus. Wenn sie nicht alle das Gleiche essen, dann können sie nicht gleichmäßig schicken, dann wissen sie nicht, wie sie das choreografieren sollen, was alles en Detail war. Und das andere Mal war aber sehr viel schlimmer. Da war ich auch mit einer Kulinarkreise in Barcelona. Wir waren eine Zehnertruppe, wir hatten Mittagstisch reserviert und mein Manager, ein Styler, vor Gottes Gnaden, gerne kurze Hosen hoch, Button up, immer gute Designklamotten an irgendwie, hatte aber eine kurze Hose an, aber so eine wirklich teuer auch. Und mit kurzen Hosen durftest du nicht in das Restaurant rein. Stattdessen musste aus einer Wichskiste, also da wo so keine Ahnung, Putzlumpen drin sind, haben sie Hosen gehabt für die Gäste, statt einer, so wie früher die Krawatte im Spielcasino. Ja. Und die einzige Hose, die ihm gepasst hat, war eine Frauenhose, dreiviertel lang, mit abgeplatztem Knopf. Dann haben sie ihm einen Gürtel aus Klarsichtfolie gemacht und als er dann wieder reinkam, wollte ich ihm erstmal 2 Euro geben und ihm die hin zum Kunst abkaufen. Weil er wirklich, also stilistisch war das einfach voll für den Arsch. Und die waren so dominant, dass sie uns den ganzen Tag versaut haben. Also da haben sie uns nicht den ganzen Tag versaut, weil wir haben noch gut gegessen und getrunken. Aber es war dann, wir haben uns danach geärgert, dass wir überhaupt da gegessen haben und nicht gesagt haben, komm, dann aufstehen gehen. Wir waren im separaten Gastraum. Wir waren noch nicht mal im Restaurant, das sowieso leer war. Mhm. Also die haben so wirklich alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Deshalb nenne ich auch den Namen, weil die einfach so bumsaggressiv waren in ihrer Überheblichkeit, mir Kulinarik nahezubringen oder in ihrem Verkauf ihrer Kulinarik, wo ich sage, du, dann fickt euch doch selber. Dann müsst ihr das auch aushalten, wenn ich das einfach nicht gut finde. Weißt du, selber mal Erfahrung gemacht in dieser Art und Weise, Kevin?
Ja, schon ein bisschen länger her. Mussten wir ein Jackett bei gefühlten 40 Grad tragen. Aber das Restaurant war auch leer. Ich bin da jetzt eher auf der anderen Seite. Du kannst ja über jeden fluchen, wie du willst. Bei uns gibt es ja noch so einen Ehrenkodex und dort Sterneköchin. Ich dachte jetzt mal nicht den Namen, das ist schon auch ein bisschen länger her. Aber da haben wir uns so abgeschwitzt. Das Restaurant war leer und wir hätten das Restaurant verlassen müssen, hätten wir das Jackett ausgezogen.
Gibt es bei euch einen Ehrenkodex?
Denke ich schon, ja.
Warum?
Wie sieht der aus?
Also das ist jetzt mal spontan ausgesprochen, aber ich denke so gewisse Dinge, man hat ja irgendwo eine Auszeichnung. Also ich vergleiche das immer mit den Olympischen Spielen. Es gibt die Bronze, die Silber und die Goldmedaille.
Ja.
Gut. Und wenn man sich für eine Sache so sehr begeistert, dass man dafür ausgezeichnet wird, verbindet das automatisch. Und deshalb denke ich, gehört es sich nicht öffentlich negativ über Kollegen zu sprechen.
Ja, aber Rau ist schon ein Idiot, oder nicht?
Das weißt du doch am besten. Das ist lustig. Wir verstehen uns eigentlich ganz gut.
Also Hamburger Wochenende. Wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen. Hamburger Wochenende. Du gehst erstmal, der Grund ist, den Fehling zu essen. So, jetzt hast du noch 2 Abende frei und 2 Mittage. Was machst du? Kulinarisch in Hamburg.
Ach, du willst es ja nur hören, ne? Wir gehen in die Bullerei.
Nee, musst du nicht. Das ist so, das kein Platz.
Nein, also
ausgebucht.
Ja, aber bei uns ja auch nicht. Nein, also ich würde vielleicht so die Klassiker einfach mal abgraben lassen. Ne? Also ich finde das Fischereihafen-Restaurant sehr spannend, ja. Weil einfach diese Tradition, die da geführt wird, total authentisch ist. Ne? Es macht einfach Spaß, sich da in die Hamburger alte Zeit verwickelt zu fühlen. Ja. Ich liebe aber auch die Chinesen, also zum Beispiel Herr He ist für mittags grandios direkt neben dem Bahnhof, aber auch Dim Sum Essen im Dim Sum Haus, das macht auch schon Spaß. Also ich bin eher so für die rustikalere Nummer, Klassiker, natürlich macht es Spaß, in Sternerestaurants essen zu gehen, aber das würde ich persönlich jetzt, weil ich ja schon fast in allen Restaurants war, nicht weiterempfehlen, weil ich wäre ja mit und einfach um eine gewisse Lockerheit zu haben. Ich habe da jetzt gerade meine Familie im Hinterkopf, würde ich eher was Lockeres wählen.
Warum?
Die meisten aus meiner Familie, wie auch ein relativ großer Teil der Deutschen, sind jetzt nicht so essbegierig und möchten das Geld dafür ausgeben.
Ja, du bezahlst ja.
Andererseits, wir haben auch eine wunderschöne Kulturschocktour. Ne? Also ich bin ja 2 Jahre zur See gefahren und so nennen wir uns. Und einmal im Jahr treffen wir uns grundsätzlich in einem anderen Land.
Kulturschocktour?
Ja, genau. Wir hatten eine Weltreise gemacht und ausgestiegen sind wir, glaube ich, in Indien. Und dann hatten wir so einen Kulturschock bekommen. Ich finde Indien grandios und zu Hause koche ich Indisch am liebsten. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir treffen uns halt einmal im Jahr für 2 Tage immer woanders. Und dann gehen wir einmal richtig machen wir Halligalli in einem Club oder in einer Bar. Und den anderen Tag, da sind wir sehr diszipliniert und gehen gut essen. Natürlich endet das auch nicht immer fein in diesem Restaurant, weil es natürlich wirklich sechs verrückte Jungs sind, die sich jetzt schon seit 17 Jahren kennen. Und wenn man sich auf der MS Europa, beziehungsweise als junger Kreuzfahrer, würde ich damit sagen, kennenlernt, dann hat man einfach so viel erlebt, so viel Verrücktes, dass es einfach nur Spaß macht. Aber ich denke, es ist einfach schön. Das sind halt alles Köche. Und die verstehen die Kultur, die Kreativität und die Begeisterung an den Aromen. Und deshalb würde ich das eher mit Gleichgesinnten teilen. Weil es einfach mehr Spaß macht, als kontinuierlich zu erklären.
Ja, ist das jetzt ein bisschen Armutszeugnis für den Bereich, in dem, also weil wenn du, und das meine ich jetzt ein bisschen provokant, aber nicht negativ provokant.
Ja, ich versuche
mal Köpfe zum Brodeln zu bringen. Du hast 3 Sterne und sagst, nö, ich mache lieber bodenständig.
Nein. Ich hatte dir gesagt, mit meiner Familie würde ich lieber bodenständig essen gehen. Und bodenständig ist ja nicht das Fischereihafenrestaurant. Es hat eine wunderschöne Klassik. Ja. Und manchmal, wenn man dort essen geht, vielleicht sogar ein Sterneniveau. Also deshalb.
Wenn ich jetzt mit einer befreundeten Familie bei euch einfalle, so 4 Erwachsene, 4 Kinder.
Die werden begeistert sein. Aber 4 Kinder, die müssen ja das Menü schaffen, ne?
Wieso? Die können ja stehen lassen.
Das ist aber ökologisch. Hm? Das ist ja der Armutszeugnis.
Würdest du nicht anbieten? Würdest du nicht auf 3 Gänge runterbrechen und sagen, komm?
Nein, das machen wir nicht. Ne? Dann wird sich wirtschaftlich der ganze Tag
nicht lohnen. Ich zahle 3 Gänge 500 Euro. Sowas.
Das machen wir. Hm? Immer jetzt. Können wir gerne machen.
Na, es geht um die Begeisterung. Es ist
schwierig. Also,
du musst Zugang dazu finden. Du musst einen Eintritt dazu finden. Wie kann ich jemanden...
Also ich gebe zu, dass unser Restaurant mit Sicherheit für Kinder nicht der perfekte Einstieg ist. Hm. Also früher gab es ja die Tradition, dass die Eltern die Kinder in die Kulinarik eingeführt haben. Meistens hat es angefangen mit einem Ein-Sterne-Restaurant, weil alles noch ein bisschen verständlicher war. Auch vom Interieur war es nicht ganz so spießig und steif. Dann kamen vielleicht mal 2 Sterne hinzu. Klar, unser Konzept gibt vor, wir haben so unglaublich viele junge Gäste. Ich stelle die Frage und dann sagen sie plötzlich, wir waren noch nie in einem Sterne-Restaurant. Ja. Das ist unser erstes Restaurant. Deshalb würde es konzeptionell passen für Menschen, die keine kulinarische Erfahrung haben, aber ein gewisses Alter, weil wir halt nur ein Menü anbieten. Also wir sind halt nicht Everybody's Darling. Und Kinder in unserem Restaurant wären von der Geräuschkulisse eigentlich, wäre es okay, keine Frage. Also ich würde das sogar schön finden, aber ist dennoch sehr selten, weil unser Restaurant doch sehr speziell ist.
Nee, ich frage ganz bewusst irgendwie so, weil wir werden alle einen Ticken entspannter, aber eine gewisse Wahrnehmung hat man immer noch, ob dieser Restaurants, die du ja gerade selber auch bestätigt hast. Ich bin selber mal im 11 Madison at the Park gewesen, auch mal auf dieser komischen Liste, glaube ich, sogar Platz 1, kann das sein?
Mhm.
Ja?
Ja.
Ist ein Entertainment-Restaurant. Mhm. Ist ein großes Bistro, kann man sagen, ob das kulinarisch zu den besten Restaurants dieser Welt gehört, muss man nicht unbedingt. Aber es war eben, und da waren 2-3 Familientische und ich dachte so, geil.
Funktioniert ja dort.
Lebendig, mit Rumlaufen, mit Essen.
Da kann man auch à la carte essen. Ja, bei uns dauert es halt genau 3,5-4 Stunden. Welches Kind möchte 3,5-4 Stunden an unserem Tisch sitzen? Ja, wir hatten das jetzt vorletzte Woche, dann kam dann halt das iPad raus und dann haben sie sich da Comicfilme angeschaut, aber ohne Kopfhörer. Das sind dann auch wieder so Dinge.
Ich kenne YouPorn ohne Kopfhörer.
Das wäre aber auch mal lustig. Was ist denn da an dem Tisch los? Hast du ihn geschmeckt? Aber zum Beispiel hier zu den teuersten und
hatte ich neulich in der Business Class, bin ich geflogen, macht jemand seinen Laptop auf und hat vergessen, Ding da war downgeloadet und dann ging das so
vor allem
wurde ganz hektisch auf dem Ding rumgeklickt.
Und das dauert ja erstmal, bis der Sound aus ist.
Alle wussten Bescheid.
Zwei, drei Sekunden läuft es und die sind verdammt lang. Das ist gemein.
Das drehen so alle
lustig.
So. Sehr lustig. Sehr lustig.
Und du nur so, den kenne ich, der ist gut. Oh, ist das gemein. Ja, ich habe hier in so einer Liste stehen, erster Platz bei den teuersten Restaurants, Sublimotion auf Ibiza, ist im Hardrock Hotel.
Ja.
Zum Thema, was die Atmosphäre angeht. Also es heißt, muss nicht gleich heißen, dass ein teures und ein Sternerestaurant auch in einer total gediegenen, leisen Atmosphäre sein muss.
Nee, das ist ein relativ deutsches Problem noch, ne? Also das finde ich irgendwie so, weil
ich hätte es auch
weil bislang die deutschen Restaurants, Sterne-Gastronomien, vor allem die Zweier, wirklich sich übers Handwerk definieren. Muss man einfach sagen. Es ist einfach heraus herausragendes Handwerk und ich glaube sogar, dass weltweit Handwerk auch da eher in den Top 15-20% sich alle bewegen. Also ohne Wenn und Aber, was das Handwerk angeht. Ist immer die ganz große Vision da, ist immer so das ganz große Bild von der Weiterentwicklung von Kulinarik oder so. Da gibt es bestimmte Länder, gerade wie Skandinavien irgendwie oder auch die Spanier eine Zeit lang oder jetzt angeblich Südamerika oder jetzt kommt natürlich auch mal Russland. Da ist immer eine neue kulinarische Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Handwerklich gesehen glaube ich immer noch, dass wir zur absoluten Weltspitze gehören. Gerade was richtiges Kochen angeht. Ohne Wenn und Aber.
Die Deutschen.
Die Deutschen. Ja, und dass solche Läden natürlich auch eben über dieses Handwerk eine gewisse Schwere. Sie haben nach wie vor eine Schwere.
Das also, Problem ist ja, also in nur Deutschland,
weil du die Tischdecke vom Tisch nimmst, bist du noch, ja, ist bis noch
kein Hipster. Nee, und deswegen ist auch kein Konzept entwickelt worden. Ne? Ja. Deshalb muss man schon ein bisschen weiter über den Tellerrand schauen. Und das ist genau das, was in Deutschland fehlt. Und das war dann halt unser Schritt. Wie bekommen wir das Restaurant voll? Das hört sich wirklich banal an. Aber wenn man sich selbstständig macht, dann sollte eigentlich das die Devise sein. Dann kommt natürlich der Businessplan. Ja. Wie viele Gäste benötige ich? Wie hoch muss das der Menüpreis sein, damit es wirtschaftlich positiv darstellbar ist? Aber ich habe einfach nur eingenommen. Koch alleine.
Immer ausgebucht.
Aber das ist wirklich das Thema. Und Tim hat völlig recht. Qualitativ und auch kreativ gehören wir zu der Weltspitze in Deutschland. Da sind wir wie in der Automobilindustrie, wie in der Forschung. Da sind wir einfach ganz weit vorne. Aber diese Emotion zu erzeugen. Ja. Und das ist ja das größte Problem, dass die meisten Restaurants nur halb voll sind in der Woche. Teilweise auch nur mit 2-3 Tischen, weil sie auch keine Geschichte zu erzählen haben. Man muss verstehen, dass jedes große kreative Gedankengut nach draußen getragen werden muss. Und egal in welcher Form, aber es muss erzählt werden. Und wenn es eine erfundene Geschichte ist, ist egal. Aber du benötigst eine Story, worüber die Menschen schreiben und worüber die Menschen reden. Wir kochen auch gut. Wir kochen 3 Sterne. Aber wir erzählen eine Geschichte von einem Tisch und diesen 3 Sternen, die dann eine Symbiose ergeben. Hm. In der Außendarstellung. Ja.
Was ist deine Lieblingsgeschichte kulinarisch?
Kulinarische Lieblingsgeschichte? Oh, ist das so eine Pannengeschichte, meinst du jetzt?
Nee, auf dem Teller. Welches Gericht?
Achso, mein Lieblingsgericht. Welches
ist deine schönste Geschichte? Ja, muss ein Lieblingsgericht sein. Manchmal
also das Gericht ist noch nicht fertig. Das heißt Love für Ivi und Lene. Das soll ein Dessert werden, indem man symbolisch erkennt, dass das eine meine Tochter Ivi ist und links ist die Tochter Lene. Lene ist sehr chaotisch, sehr laut. Sie hat sehr viel Power.
Ist das die Parfüm hat fallen lassen?
Nein, das war die Ivi, da war die Lene noch nicht da. Und dieser Teil wird ein bisschen chaotischer, avantgardistisch angerichtet. Ja. Und bei der Ivi, da haben wir eine Silikonform hergestellt. Kommt ein Mousse rein, das wiederum auch gefüllt ist und wird umzogen mit einem roten Erdbeergelee, dass es einfach nur so rot glänzt. Aber bei Lene gibt es auch Herzen, aber die sind nicht sofort erkennbar. Ich liebe beide gleich viel. Und das Interessante an diesem Dessert ist, ich habe beide gefragt nacheinander, was ihre Lieblingsprodukte sind, was ihre Lieblingsgerichte sind. Das ist natürlich der größte Schwierigkeitsgrad, Pasta mit Pesto und andere Dinge in ein Dessert einzubauen.
Geht dir zu Hause auch nicht anders, oder?
Nee, natürlich nicht. Kartoffelpüree ist das Beste. Und das war dann so, finde ich, derzeit die spannendste Idee, einfach die Lieblingsgeschmäcker zum einen ein Dessert einzubauen, andererseits es auch aber in den Charakteren visuell darzustellen. Das könnte jetzt auch wieder verkopft klingen, aber man kann es auch einfach nicht hören, diese Geschichte, und trotzdem genießen. Und trotzdem sieht es schön aus.
Finde ich schön. Das ist eigentlich wie ein Lied, das du für deine Kinder kochst.
Eine Hommage an
Kinder.
Genau.
Sowas
genau.
In der Richtung.
Ja, ja.
Mag ich.
Das dauert Geschichte sehr lange.
Wird so eine Geschichte dann am Tisch dem Gast erzählt?
Genau. Wird schon erzählt, ja. Also es gibt auch Gäste, die wollen das gar nicht hören. Da muss man sich keine Mühe geben.
Ich hebe die Hand.
Also hast du Bock auf Geschichte?
Ja, doch. Doch, ich mag Geschichte, aber ich bin auch manchmal genervt, wenn davon zu jedem Scheiß inzwischen
erzählt wird. Genau, also man interessiert sich doch nicht wirklich für jedes einzelne Korn, das da auf dem Teller liegt.
So ja, aber wir hatten Weine, jetzt haben wir es geschafft, Wein genussfähig zu machen und nicht mehr intellektuell. Dann fing es an mit den Köchen, jetzt sind es die Barkeeper, inzwischen auch die Kaffeekocher irgendwie. Ja. Die Kaffeekocher, vor allem die Kaffeekocher auch Barista. Irgendwie so. Aber jetzt irgendwie, ach, jetzt ein neues Trendding ist jetzt Kaffee mit Tonicwasser.
Ja, toll.
Das klingt für mich so wie nach der Party irgendwie nochmal den Rest zusammen. Also hier die Kalur, da ist ein bisschen Tonic, da ist ein bisschen, das kommt schüttet zusammen. Und
hast du keinen Rosmarin dafür? Da, ja doch.
Ja, ja, komm. Ich neulich mit einem mir sehr Das kann ich jetzt, glaube ich, mal erzählen.
Ja, bitte, so sagst du so wenig.
Naheliegenden, auch in den Medien vertretenen jungen Mann, der sehr gerne nicht funktionierende Geschäftsfelder investiert, aber ansonsten recht populär weiß, und auch sehr erfolgreich ist, der hat jetzt einen eigenen Gin mit einer schönen Orangenkopfnote, woraufhin er von mir erstmal eine Kopfnuss gekriegt hat. So, weil mit dem will er nicht über Orangenkopfnote im Gin Tonic, die wir früher beidhändig literweise in uns reingeschüttet haben, bis zum Verlust der deutschen Muttersprache. Und er dann irgendwie anfängt jetzt so, ach ja, nee, und dann habe ich jetzt hier Botanicals, also der Hersteller sammelt Botanicals. Botanicals sind irgendwelche Rinden oder irgendwelches Gestrüpp aus dem Wald, was dann in irgendeinen Topf mit rein, kriegt er Brechreiz. Aber auf der anderen Seite ist es wieder schön, wenn Leute sich für unser Thema so schön begeistern und das auch so intensiv mit auseinandersetzen können, das legendäre Schulpause klingelt, und eben daran arbeiten. Kevin.
Ich habe noch ein Spiel für euch.
Was?
Ich habe noch ein kleines Spiel für euch.
Mach doch mal.
Weil ich und zwar, dieses Spiel nennt sich Ausgebucht, Chef's Table oder Warteliste. Mhm. Und ich würde euch jetzt jeweils drei Namen nennen.
Ja.
Und den müsst ihr, so wie ihr das für richtig haltet, diese prominenten Namen müsst ihr zuordnen. Wem würdet ihr sagen, wenn er euch anruft für einen Tisch bei euch im Restaurant, sorry, wir sind ausgebucht. Okay, ja gut. Klar, du bekommst ein Chef's Table. Oder, ja, im Prinzip ja, aber es ist eine kleine Warteliste heute Abend.
Ich stelle noch ganz schnell eine Frage. Ja. Und dann die wird aber nie beantwortet. Aber habe ich jetzt neulich gehört, angeblich eine Frage aus einem Psychologietest.
Oha.
Mit wem würdest du lieber schlafen? Mit deiner Mutter im Körper deiner Frau oder mit deiner Frau im Körper deiner Mutter? Krasses Ding, Kopfkino.
Die lassen wir so stehen.
Genau, und jetzt machen wir mal schnell das andere.
Also, Kevin.
Fang an zu schwitzen.
Ja, alle. Ja, egal was. So.
Das ist so eine gemeine Frage,
ja,
wirklich.
Ja, die ist mies. Die ist echt zum Ich weiß auch nicht, wo die hinführen soll. Erzähl.
Also, Kevin, du hast verstanden?
Ja.
So.
Was waren das nochmal?
Also, wir haben ausgebucht, Chef's Table und Warteliste. Mhm. So, und jetzt rufen euch an. Einmal Kai Diekmann, Donald Trump und Wladimir Putin. Wer bekommt von euch was? In der Bullerei und im The Table.
War Donald Trump dabei?
Ja, natürlich.
Das ist aber jetzt schwierig. Und Putin auch?
Putin auch. Und Kai Diekmann.
Was waren die Antworten?
Ausgebucht, Chef's Table, Warteliste.
Also Warteliste Putin, ausgebucht Trump. Ja, steht schon mal fest.
Hätte ich genauso.
Und Diekmann, Chef's Table. Ja. Also ja. Not und Elend.
Nö, das ist halt, mit dem einen kann ich zumindest noch kommunizieren, der andere benimmt sich einfach wie ein wandelnder Wichser und also hat einfach keinen Umgang.
Der ist ja auch nur Burger.
So, und der, von der aus hat er mir den Spruch geklaut, I'm the biggest, I'm the best, I'm better than the rest. und Warteliste heißt ja nicht, dass er reinkommt. Also von daher, ja, genau. Warteliste Jones, muss ja nie geöffnet werden.
Olivia Warten. Jones, Heidi Klum und Greta Thunberg.
Greta Thunberg, gab es auch ein Chef's Table, ne?
Nee, Greta Thunberg jetzt hier die
in unserer, was wir uns aussuchen.
Ach so,
ja,
ja. Heidi Klum, wer? Ich dachte, du bist jetzt gerade bei der Sendung Chef's Table. Okay, sorry. Heidi Klum, Olivia Jones und Greta Thunberg.
Olivia Jones Warteliste? Obwohl das ganz witzig werden könnte, ne? Obwohl ich Heidi Klum ganz gut finde. Na, das ist jetzt aber schwierig.
Ja, nee, ich mach's einfach. Olivia Jones war richtig?
Ja.
Chef's Table?
Okay. Mach ich auch.
Greta Warteliste und Heidi Klum.
Ja, bei mir könnt ihr auch die Kleine nicht
die essen. Andere, was war das?
Ausgebucht, sorry Heidi.
Ja, ausgebucht.
Okay, und bei dir auch?
Ja. Genau. Stimme ich jetzt
nicht. Ja,
kommt.
Ja,
wir gehen jetzt
aber ist jetzt nicht langweilig, aber
wir gehen jetzt nicht da, also ich gehe jetzt nicht danach, wie die sich in der Öffentlichkeit geben oder wofür sie stehen,
sondern Gottes Willen. Ich
gehe für mich in der Kommunikationsmöglichkeit, welche Gäste, mit welcher Leichtigkeit, mit welcher, und nimm die sich wichtiger als mich, weil ich bin die Sonne.
Das letzte, das würde ich jetzt gerne nochmal in Zeitlupe hören.
Ich bin die Sonne.
Ja, nee. Da würde ich gerne mal Ihre Meinung zu hören. Bitte schreiben Sie doch auf nachschlag@fiete-gastro.de Ihren Kommentar zu dieser Aussage oder per Direktmessage auf Instagram. Da spare ich mir jetzt meinen Kommentar.
So, und wenn eine Heidi Klum reinkommt, der hält sie selber für die Sonne.
Das war's jetzt. Du bist die Sonne.
Ich bin die Sonne.
So, weil ich bin die Sonne.
Punkt.
Und Punkt. Fertig. Und das ist, und die Möglichkeit, Gespräche zu führen und irgendwie ein zumindest eine Nische zu finden, wo man überhaupt ein Gespräch beginnen kann. Und worüber soll ich mit Putin reden? Und worüber soll ich mit Trump reden? Wird nichts geben.
Du sprichst ja auch kein Russisch, ne?
Du sprichst kein Russisch? Nee. Gott, Tim, was ist mit dir los? Nee. Japanisch kannst du.
Machen wir nochmal?
Was?
Gibt's noch eine
dritte? Ja. Christopher Columbus, Astrid Lindgren und Helmut Kohl.
Also Christopher Columbus auf jeden Fall Chefstable, dann kommt der Helmut Kohl auf die Warteliste.
Und das ist gut.
Ja, ja, obwohl der kulinarisch ganz gut drauf war.
Na, Astrid Lindgren, sorry.
Ja, brauche ich nicht.
Tim?
Hier sieht man jetzt, warum wir so unterschiedlich sind. Astrid Lindgren, definitiv Chefstable, erzählt geile Geschichten. Ist so, ich mag Geschichten, ich mag das. Mag, wie kommt man auf so eine Idee, wie kommt man auf Figuren?
Und Achtung, du machst dir die Welt auch so, wie sie dir gefällt.
Ich mache mir auch die Welt, wie sie mir gefällt. Wen hatten wir noch?
Helmut Kohl.
Helmut Kohl, definitiv Warteliste, weil ich glaube wirklich, obwohl ich politisch gar nicht konform gehe, glaube ich wirklich, dass da viel Interessantes war. Ob man das alles gut findet oder nicht, aber es ist sehr facettenreich, sehr tief, sehr unterschiedlich, auch einfach in einem Duktus der Politik damals tätig gewesen. Also schon spannend, glaube ich.
Und das andere macht natürlich auch Sinn, Columbus für dich auf ausgebucht, weil du hättest gerne Amerika entdeckt und der Drecksack hat es vorher gemacht.
Naja, ich sag mal so, in meiner Welt finde ich sogar meine Entdeckung noch wichtiger als die Entdeckung von Amerika.
Welche?
Meine.
Ja, welche Entdeckung?
Ja, dass man mich entdeckt hat.
Ach so. Oh
Gott. Entschuldigung. Ich bin die Sonne.
Wird das alles gesendet?
Ich bin doch die Sonne. Das ist
doch so. Wie lange geht das hier?
Pathologischer Größen. What the fuck ist Amerika?
So, und jetzt
derjenige, der die Welt entdeckt hat.
Die letzte Frage. Dem ist
ein Denkmal zu widmen.
Die letzten drei Namen, ja. Sehr maskulin, ja. Sehr große Eier. Steffen Hensler, Tim Raue und Trettl. Ausgebucht, Chefstable und Warteliste.
Das ist aber fies, ja. Das ist ganz gemein, weil alle drei haben ja irgendwie was, ne? Gewissen Charme sind alle nett, also.
Hä?
Ja. Aber gut, Tim Raue,
mach das Mikro aus und sag mir ehrlich.
Lass mich doch mal erstmal anfangen.
Ja, gut,
Tim Raue, der war noch nicht bei mir essen. Ich schätze ihn tatsächlich sehr.
Werde ich nicht.
Ja, das macht doch nichts. Oh Gott. Dann hat er mich angelogen.
Spaß.
Nein. Den würde ich gerne auf den Chefstable setzen, weil er noch nicht bei mir im Restaurant war. Er war aber schon im La Belle Epoque damals, als wir beide Hoffnungsträger waren für den zweiten Stern. Allerdings war er genauso wie du, plump. Er hat noch nicht mal den Service annoncieren lassen, hat gleich angefangen, ja, wortwörtlich zu fressen.
Ja, ja. Das ist ein Asi.
Ja, so wie du.
Ja. Der hat so, der klaut zwei Löffel.
Ne, der Steffen Hensler, der war auch noch nicht bei mir. War aber auch schon im La Belle Epoque. Ist auch ein Asi? Denke ich nicht. Also ich kenne auch den Vater eigentlich nur, deswegen kann ich
mir gar nicht.
Aber ein lustiger. Ja, mega. Ja,
also ist doch nicht negativ.
Das ist eine. Ja, also für viele, die jetzt zuhören, wahrscheinlich schon. Also, ich sag ja auch manchmal, dass ich ein Assi bin. Das muss man ja nicht öffentlich sagen. Ne?
Warum denn nicht?
Ja, weil du ein Assi bist, das ist egal. Nein, aber den schön. Steffen, den. Ja. Wer war da noch bei Roland Trettl? Ja. Roland Trettl mag ich auch.
Lass mich raten, war auch noch nicht bei dir, aber in einem anderen Restaurant.
Nee, aber ich habe schon viel mit ihm zusammen gekocht. Aber denn, weil der Steffen einfach eine Hamburger Frohnatur ist, würde ich den mal gerne dann auf die Warteliste setzen und den Trettl, weil das bestimmt irgendwann mal zu mir schafft oder wir bestimmt mal irgendwann wieder kochen oder einen zusammen trinken auf irgendeiner Veranstaltung. Ausgebucht, tut mir leid.
Tim sagt allen drei ausgebucht.
Hä?
Du sagst allen dreien ausgebucht.
Nee, ich würde allen drei Chefstable anbieten, damit sie mal sehen, was große Küche ist.
Ja, klar.
Haben wir mal alle drei.
Frage an die Zuhörer, hat hin, jemand seht eine andere
Staunen. Antwort?
Ja, staunen. Wo ich herkomme, wollt ihr hin, wo ich bin, ist oben.
Nee, ich habe ganz klar, Tim Raue, Chefstable, weil ich, ihr wisst alle, ich beschimpfe und verfluche den die ganze Zeit, aber weil ich den so unfassbar gerne mag. Ich halte ihn für einen ganz großen Kulinariker, für einen Extremisten, manchmal auch für einen Assi irgendwie so, aber jemand, der mit dem ich sehr gerne und eigentlich mit niemandem so gerne wie mit ihm über Kulinarik rede, streite, lerne, höre, also das ist so
Du kommst ja den Jungen aus dem Ghetto, aber niemals das Ghetto aus dem Jungen.
Ist so. Vielleicht ist es auch die Nähe, die wir da einfach miteinander haben.
Ich glaube, es ist eher bei euch der Name.
Es kann auch sein. Das ist so die Tims. So
ganz und besonders.
Das ist eine Sympathie. Ich würde definitiv dem Hänsler nicht nur die Ausgebucht, sondern auch Hausverbot erteilen. Mhm. Und weil was soll der soll erstmal, also der von Kulinar gar keine Ahnung, deshalb so, und was willst du mit dem unterhalten? Der ist so, der hat zu viel auf die Birne gekriegt. Und dem Treddel notgedrungen, aufgrund der Tatsache, dass man sich für was entscheiden müsste, Warteliste, die würde ich aber an dem Tag dann noch öffnen.
Gut. Och Gottchen.
Ja, das ist nämlich der Unterschied zwischen Fernsehen und ich verkriech mich da hinten in meinen gekachelten Räumen und koch da die ganze Zeit 3 Sterne.
Also die
ich
ganze Zeit.
Ich kann verbalisieren. Also ich kann ein Ding auch zum Ausdruck
bringen. Also sie schreien die ganze Melzer. Sie schreibt die Schimpfwörter mit.
Das ist der Kochtitan. Der Kochtitan hier. Der Kochtitan.
Ja, es ist eigentlich.
Ernsthaft jetzt mal. Ich hab mal eine Frage. Und das kommt jetzt wird es so ungünstig für mich gerade, nachdem ich schon vorher so rausgepumpt habe.
Ach komm.
Wisst ihr eigentlich, also ihr Spitzenköche, was ich für euch tue tagtäglich?
Also ich finde es schön, dass das Berufsbild, da muss man erstmal drüber nachdenken, kann man ja anfangs nicht ernst nehmen. Nee, aber,
kann man auch nicht ernst nehmen.
Aber es ist halt schon, das sage ich auch immer wieder gerne, hat sich natürlich das Berufsbild positiv verändert. Es ist noch nicht so traditionell schön wie in Frankreich, aber dennoch haben wir einen wundervollen Ruf durch die Fernsehköche, die meist im Idealfall nicht zwingend die lautesten sind. Also ich meine jetzt mit Singen und die holsten Witze erzählen. Ja, es gibt ja auch ein paar, die können ganz gut kochen und erzählen auch was. Also ich meinte dich jetzt wirklich nicht
damit. Nein, verstehe.
Weil es ging ja auch um deine Person. Ja. Aber die tatsächlich auch was Positives dazu beitragen, die Kulinarik ein bisschen besser darzustellen in Deutschland. Ja. Es schauen so viele Menschen, also Millionen tagtäglich Fernsehen beim Kochen zu. Und wir fragen uns die ganze Zeit, zumindest ich, wann hört das eigentlich auf? Ne? Also nicht endlich, also es muss ja irgendwo...
Wenn du jetzt das Wort hoffentlich noch einpackst.
Ich hatte das schon.
Wann hört das endlich?
Also ja, also ja. 20% davon reicht ja auch ganz ehrlich. Aber gut, das Bild wurde positiv dargestellt und der Beruf wesentlich attraktiver.
Mir geht es gar nicht so um den Beruf als solchen, sondern einfach um das, was wir so tun. Weil ich finde schon, es gab mal eine Kritik, die mich verletzt hat und das war, habe ich schon mal erzählt, glaube ich, auch im Podcast, dass mal ein Koch auf mich zukam und sagte, ich sei eine Schande für den Berufsstand der Köche. Wo ich sage, wow, schwierig. Ich bin leidenschaftlich dabei. Und ob ich jetzt talentiert oder nicht, darüber diskutieren wir gar nicht, ob ich das lernen kann, was andere lernen können oder auch nicht. Aber ich betreibe das mit Leidenschaft und ich glaube schon, dass Menschen wie ich, auch der Hänsler, auch andere Leute, die in den Medien da vielleicht oberflächlich ihr Steak, Medium, rückwärts garen, wie auch immer, aber für eine große Breitenwahrnehmung gesorgt haben, ein Interesse geschaffen haben, um auch das Fenster für die gehobene Küche auch in die breitere Masse. Sonst wäre es immer was sehr Elitäres gewesen. Und selbst Sebastian beschäftigt sich ja mit Kulinarik. Und der ist jetzt nun vom Intellekt her echt nicht der knusprigste Chips in der Tüte irgendwie so. Aber selbst den haben wir mit auf unsere Reise nehmen können und sozusagen dafür interessieren können. Also, und ich glaube, warum wir mehr miteinander sind. Also warum ist immer diese Differenzierung? Ich feiere euch ab. Ne? Ich liebe es, euch anzupissen. So, das liebe ich einfach nur so, aber weil dann irgendwie so, das kannst du
aber nicht wie sagen. Warum geht dir sowas so nah? Das ist eine einzelne Person und eine Kritik.
Weil ich meinen Beruf ernst nehme, meine Berufung ernst nehme.
Das ist eine einzelne Person. Das hat vor kurzem
Schande sein. Schande ist was sehr
blöd. Aber das hat eine Person gesagt, der sich mit der Materie gar nicht auskennt. Also zu uns hat gerade jemand gesagt, ihr seid doch kein Sterne-Restaurant.
Das ist was anderes.
Ja, aber wenn die Sterne für mich das Allerwichtigste sind im Leben, dann...
Schande ist so wie Abschaum, das ist wirklich schon...
Schande mochte ich nicht. Schande hat mich sehr getroffen.
Das war doch einfach nur ein Vollpfosten, der keine Ahnung hat.
Er hat meine Prüfung damals abgenommen.
Also hat er keine Ahnung.
Aber er hat dich bestehen lassen.
Na, er konnte ja nicht.
Aber Moment, aber das ist schon sehr lange her.
Mit meiner Brillanz kannst du nicht durchfallen.
Ja, also
das funktioniert nicht.
Das war eine gute 4.
Ist schon sehr lange her.
Ja, klar.
Also nicht weil du so viel in den Medien bist.
Ich wollte immer nur sagen, so eine Schande. Und da dachte ich so, boah, das sagt keiner zu mir. Das ist nicht richtig. Und warum wir nicht mehr wieder gemeinsam in allen Ebenen, also jeder versucht sich immer darüber zu definieren, besser oder andere schlechter zu machen hinter den Kulissen. Offiziell halten alle die Schnauze, aber hinter den Kulissen ist ja, nee, ich mach das nicht so wie der, ich mach das so, oder nee, ich habe andere Produkte, oder ich habe dieses oder jenes, das ist doch alles Bullshit. Lass doch einfach gemeinsam diesen unfassbar schönen Beruf weiterhin frönen und auf allen Ebenen. Wenn Menschen zu mir sagen, ich gehe nicht in Sternrestaurants, wo ich sage, ja, ich schon, weil ich finde das geil, was da geliefert wird. Ich lasse natürlich keine Gelegenheit aus, jetzt im direkten Dialog dich anzupinkeln, weil ich das auch witzig finde.
Ja, also, auch.
Aber ich weiß, an welcher Position ich mich befinde, nämlich, dass wir das auf Augenhöhe machen. Hätte ich können, würde ich es wirklich scheiße finden, würde ich es anders formulieren, etwas, weiß nicht, moderat oder irgendwie so, weil ich schon finde, dass wir da einen extrem schönen Beruf nachgehen, in einem extrem schönen Feld arbeiten und von der Pommesbude Lucullus auf dem Kiez morgens um 3:30 bis zu Kevin Fehling The Table ist jedes Restaurant in Hamburg immer ein Besuch wert. Ich habe übrigens eine Entdeckung neu gemacht, San Michele.
Boah. San.
Ja, also ich, San, also mit S.
Okay.
San.
Ja, ja.
Also nicht T-Z-A-N, sondern.
Nein, so habe ich es echt nicht gemeint.
Also nicht mal Sven. So, Sven.
Im Gegensatz zu dir, Tim, habe ich es wirklich nett gemeint.
San Michele in der Kanalstraße, kann man Werbung für machen. Geiles italienisches Restaurant, hat richtig Spaß gemacht. Tolle Weine, großartiges Essen, alle mal einen Besuch
für mich reservieren.
Ja, kann ich machen, kannst du aber auch selber.
Ich sag, diesmal wäre ich auch hingegangen. Darauf wollte ich hinaus.
Ach so, stimmt. Oh, das übrigens wollte ich auch nochmal Danke sagen für die Tische. Ich kriege ja immer einen Tisch bei Kevin.
Das stimmt doch gar nicht.
Immer. Immer.
Ja?
Ja, wir haben mal eine Zeit lang.
Tische hast du ja eben gerade gesagt. Plätze am Tisch.
Plätze am Tisch. Also genau das. Nee, wir haben mal, das, und das finde ich einen ganz smarten Move. Wollen wir darüber reden, ne?
Worüber?
Immer wenn der ein Storno ist. Ja. Habe ich gebeten, sollen sie mich doch einfach anrufen. So.
Ja, aber wir haben eine Warteliste jeden Tag zwischen 30 und 40 Personen. Ja, und manchmal schaffen wir es, selbst wenn zwei Zweier absagen, das nicht abzukaspern. Ne? Weil es muss ja schon planbar sein. Ja. Viele müssen extra anreisen, einen Babysitter bekommen etc. Und du rufst einfach deine Babysitterin an oder schickst sie zu uns, wenn du nicht kannst. Ja, also ist es ja, nicht jeder kann immer so spontan. Ja. Und es sind halt wirklich immer so spontane
Und in meinem Netzwerk sind immer irgendwelche Leute, die es zumindest immer verdient haben, das zu erleben. Und ich meine das sehr positiv.
Ihr nehmt sicher Stornogebühren, oder? Also das passiert sehr selten. Also ich habe das vorhin schon mal erklärt, wir arbeiten da sehr direkt nah am Gast. Ich habe eine Assistentin, die kümmert sich den ganzen Tag um nichts anderes, sie immer wieder zu kontaktieren. Es nervt auch manchmal wahrscheinlich, aber dennoch wissen wir, dass unsere Gäste dann am Abend tatsächlich erscheinen oder es passiert was ganz Schlimmes. Aber wenn wir Stornogebühren nehmen, dann nicht vorab mit der Kreditkarte registriert, sondern danach schreiben wir eine Rechnung und verbuchen dann aber auch nur die zwei Menüs, weil wir hätten ja nicht gewusst, ob sie was getrunken hätten oder nicht. Aber das ist jetzt genau 14 Mal passiert erst, also es waren sieben Tische in Anführungsstrichen am Tisch. Das ist für 4 Jahre relativ wenig.
Das letzte Mal, als ich bei dir Storno aus dem Laden gegangen bin, hast du aber Gebühren genommen. Das kann ich dir versprechen. Den fand ich jetzt ganz witzig.
Aber ist ja nicht passiert.
Den fand ich jetzt ganz witzig.
Ich muss an der Stelle noch einen Shoutout machen.
Weißt du, Storno aus dem Laden? Storno,
ich habe das schon verstanden.
Wenn mein Storno ist.
Und dann hab das verstanden. Ich muss aber noch einen Shoutout an Lena machen.
Den Humor lasse ich auf deiner Seite.
Das ist die Assistentin von Kevin.
Ja.
Hammergute Shoutout. Zusammenarbeit. Ja, das sagt man im Podcast-Business so. Du hörst zu wenig Podcasts. Man
Shoutout?
Sagt immer noch Shoutout an. Lena, ne? Deine Assistentin, Top-Zusammenarbeit, ähnlich wie für Jahreszeiten. Meine
Props.
Ja, so ein bisschen wie Props.
Ja.
Das sind ja unsere Props. Von diesem Podcast hauen wir die Richtung Lena raus.
Ja, cool, finde ich gut. Mag ich sehr.
Man muss sich da auch bedanken.
Ich weiß, du laberst aber auch viel, Kevin. Ernsthaft.
Vielleicht habe ich ja ein bisschen mehr geschafft als die anderen.
Wahnsinn!
Aber
hör mal auf jetzt. Ich habe mich so zu. Nochmal, es ist doch ein Gespräch, doch kein Monolog hier. Wir tauschen uns aus. Können wir da
bitte eine Endlosschleife aus diesem Satz machen, dass Tim Melzer sagt, das ist doch hier ein Dialog und kein Monolog.
Entschuldigung mal. So,
ich dachte gerade, du machst deinen Gürtel auf.
Ich habe noch Visionen, Träume, Ziele, die ich auch noch erreichen kann. Ich könnte rein theoretisch noch 3 Sterne kochen. Rein theoretisch könnte ich mir das Ziel setzen, 3 Sterne.
Ja, das ist gut.
So schöner formuliert.
Damit gehe ich konform.
Welche Ziele kann denn jemand wie du haben?
Also es hört jetzt sehr langweilig an, aber tatsächlich die 3 Sterne zu halten, weil wir jedes Jahr neu getestet werden, ist schon eine große Herausforderung, weil das mit dem perfekten Team immer wieder neu zu gestalten, sich auch vor allem nicht jedes Jahr neu zu definieren, aber sich kontinuierlich weiterzuentwickeln.
Und es kommen ja andere nach.
Ja, und das Selbstbewusstsein zu haben, neue Gerichte auf die Karte zu setzen, die von der ganzen Welt
geprobt werden, getestet werden. Aber die anderen Ziele sind jetzt schon erfüllt. Ein großer Traum war es von mir, weil ich ja so ein leidenschaftlicher Seemann bin, ein eigenes Gourmet-Restaurant auf dem besten Kreuzfahrtschiff der Welt zu eröffnen. Das wird jetzt passieren im Oktober. Da werde ich auf der MS Europa ein Gourmet-Restaurant eröffnen.
Ist das also besser als AIDA?
Na, ein bisschen. Also,
da habe ich ein Restaurant.
Nein. ja, ist super. Nee, und der andere Traum ist jetzt auch am Laufen im April. Da werden wir eine Bar eröffnen. Ja, aber auch was ganz Exklusives im 15. Stockwerk mitten in der Hamburger fast Innenstadt. Also Hafen City, aber mit Blick auf die Elbphilharmonie, auf den Hafen. Polo? Das wird der Campus Tower. Ah. Und da freuen wir uns riesig drauf.
Für die Studenten. Eine Studentenkneipe
machen. Nee, das wird eine sehr, es soll eigentlich eine der besten Kneipen Deutschlands werden. Kneipen? Auch da, ja,
das war was.
Also es soll halt wirklich was Exklusives werden. Wir haben eine wunderschöne Außenterrasse, ein schönes Konzept. Dennis, mein Sous-Chef, der schon seit über 7 Jahren bei mir ist, der wird dort, ja, wie soll man sagen, Betriebsleiter, Kreativkopf, bleibt er für The Globe auf der MS Europa, aber auch bei uns im Restaurant. Hauptsächlich ist er aber in der Bar, macht jetzt eine Umschulung, einfach um das Fachwissen zu bekommen als Mixologe. Die Idee ist es, einfach nach außen damit zu tragen.
Auch Botanicals.
Ja, das ist einfach ein Barkeeper. Wenn mehrere Barkeeper haben, mit dem Potenzial und der Kreativität eines Küchenchefs aus einem 3-Sterne-Restaurant zusammenarbeitet, um etwas Neues auch da wieder zu schaffen.
Warum gibt es eigentlich für Bars keine Sterne?
Keine Ahnung, weil wenn du die Karte durchprobiert hast, dich selten daran erinnern kannst, was du vorneweg hattest. Wahrscheinlich ist das das Problem. Und herrlich. Kevin, das war ganz toll. Das war richtig spannend. Und wieder mal, wir brauchen mehr von euch. Wir brauchen mehr solche Podcasts. Das meine ich ernsthaft. Das macht richtig Spaß. Wir können es beim ersten Mal jedes Mal nur ankratzen, um ein Bild davon zu machen. Kurzes Geplänkel, ein bisschen Penis auf den Tisch, ein bisschen vergleichen. Aber es war sehr launig. Ich hoffe, ich kriege nach wie vor zumindest eine Warteliste.
Jetzt ausgebucht.
Melzer, bitte Storno.
Gib mir nochmal einen Restaurant-Tipp außerhalb deines Landes.
Was ich jetzt sehr gut fand, sehr klassisch, war das Sonora, also im Hotel Sonora in Dreis, da wo der Herr Tilges leider verstorben ist vor 2 Jahren, da hat der Clemens Rahmbichler jetzt den 3. Stern übernommen und kocht eine außergewöhnliche französische Klassik, die leicht zeitgemäß interpretiert wird und hochspannend ist.
Wir scheinen Feuerwehr auf dem Hof zu haben, weil das ist relativ laut. Wir sind
oder Kevin wird. Ich riech schon.
Eins von beiden. Oder Kevin wird abgeholt.
In Hamburg?
In Hamburg ein schöner Tipp. Also ich bin ja ein Fan, weil ich selbst mal vor 16 Jahren dort gearbeitet habe.
Eine ganz schmale, kurz, Entschuldigung, dass ich dir einmal ins Wort falle, dass ich auch einmal ein bisschen Redeanteil in meinem eigenen Podcast habe. mach mal eine 3-2-1-Liste. 3-2-1, also Restaurant, 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 das letzte Restaurant bist du. In der Vorbereitung, um das zu verstehen, was du machst.
Um da essen zu gehen, also erstmal in den anderen Restaurants essen zu gehen.
Also du baust praktisch auf, weißt du?
Ich würde dann einfach individuell mich anfangs für ein 1-Sterne-Restaurant, danach für ein 2-Sterne-Restaurant und dann für uns entscheiden, dann wird man schon die Qualität und das Geschmacksbild unterscheiden können.
Macht Sinn.
Es sind viele Gäste, die auch oftmals nur in 2-Sterne-Restaurants vorher waren und dann das erste 3-Sterne-Restaurant-Erlebnis bei uns hatten, die dann sagen, okay, jetzt erkennen wir den Unterschied. Vorher konnten wir uns das nicht vorstellen. Es ist halt eine Handschrift, die da dann halt spürbar ist.
Keine Frage, die du beantworten musst, aber ich stelle sie trotzdem einfach immer gerne. Können wir auch sehr gerne die Frage, wirklich jetzt ernsthaft, warum haben denn Rüfer und Martin nur 2 Sterne? Sind die schlechter als du?
Also, das ist schwierig zu beantworten.
Produkte
ich glaube,
Möbel schäbig,
der Service also unfreundlicher? Konzeptionell ist es ja total egal, ob die Möbel jetzt nun stinken oder wunderschön parfümiert sind. Es geht ja bei den Sternen nur um die Wahrheit auf dem Teller.
Ja.
Und das bewerten dann unterschiedliche Michelin-Tester, nicht nur einer, der regional testet, sondern halt international auf der ganzen Welt, Franzosen, Amerikaner kommen dann dort her, wenn es um den 3. Stern geht. Ich denke, der Rüfer ist definitiv ein Kandidat für 3 Sterne, da spricht man drüber. Und andererseits kann ich das nicht bewerten, vielleicht bin ich einfach wie bei den Olympischen Spielen ein bisschen weiter gesprungen, ein bisschen schneller gerannt. Und
ich finde das ganz spannend, weil das ist ja das Tolle, ich gehe sehr gerne bei dir essen. Es gibt derzeit eigentlich Kochen haben, wo ich einen Ticken lieber essen gehe, aber nur, und das meine ich jetzt nicht negativ, wirklich nicht falsch verstehen, nur vom Zugang her, von der Brachialität, weil ich denke, weil es so ein bisschen ruppiger ist, ich gehe sehr gerne ins Bianc derzeit.
Das gefällt mir auch sehr gut, das Restaurant. Das ist ein
spannender Land, weil der vielleicht macht der Fehler, vielleicht ist das, was ich esse, dass es fehlerhafter, eckiger, kantiger ist. Aber das ist so, wenn ich jemandem sage, ich versuche den gerade zu begeistern für Spitzengast und mir sagt, geht ins Bjerg. Der macht vorne einmal Pimmel auf den Tisch, der ballert raus, was technisch so geht. Und dann kocht er danach so bezaubernde, schöne, genussreiche Gerichte, wo du eben auch ohne Vorbildung wirklich verstehst, einfach was gut ist. Das versteht man bei dir auch 100%.
Ja, das denke ich auch,
um die volle Schönheit zu begreifen deiner Gerichte, sollte man zumindest ein, zwei Mal
Nachbelegung
gegessen zu haben.
Wir haben Nachbelegung, um mal im Restaurantjargon zu bleiben.
Was?
Nachbelegung.
Wer denn?
Wir müssen zum Schluss kommen. Warum das wollte ich damit sagen. Es ist einfach so.
Wieso? Das ist doch, alles hat irgendwann ein Ende.
Ich bin
doch
die Sonne. Ich bin die Sonne.
Tim, heute ist der 5. Juli, Tag des... Haben wir immer hier bei uns im Podcast... Er ist nicht belegt. Und jetzt war meine Idee, ob wir nicht einfach den Tag des Podcasts kreieren wollen.
Ich glaube, heute
und den melden wir an. Offiziell.
Gut, dann haben wir einmal. Heute ist der Tim ist die Sonne Tag.
Den sollen wir einführen?
Ja.
Nicht irgendwie Tag des Podcasts, wo wir alle was von haben?
Ja. Tim ist die Sonne des Podcasts Tag.
Du bist es.
Das ist wunderbar. Ich finde, haben wir alle befriedigt. Und dann Untertitel, Kevin ist auch ganz nett. So, toll, Kevin, vielen Dank.
Ich danke, war super wirklich, lustig. Wirklich danke schön.
Und einmal zum Schluss jetzt und dann können wir auch direkt abbrechen. Irgendwie. Es gibt einen Grund, warum Kevin bei Kitchen Impossible nicht mitmacht. Er hat einfach Schiss und das auch zu Recht.
Wunderbar. Ey.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.